Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
Das macht schon sehr viel Spaß und natürlich ist Kamala Khan halt der große Scene-Stealer in diesem Film.
Ich glaube, ich wäre so wie Kamala Khan bei Captain Marvel ist, wenn ich irgendwie Cate Blanchett treffen würde. Und da muss ich mich auch mit der harten Realität auseinandersetzen, dass sie doch nur ein Mensch ist. Aber ja.
Sag mal, Lisa und Marco, wer hat eigentlich die coolsten Fähigkeiten? Ist es Captain Marvel, Miss Marvel oder Captain Rambeau?
Es kommt natürlich immer drauf an, für was man die Fähigkeiten dann braucht. Aber ich finde irgendwie am coolsten eigentlich von Miss Marvel die Fähigkeiten. Weil ich finde, ihre Skills, also sie kann ja so quasi, ich weiß, was ist Licht oder also zu Masse machen. Ich weiß nicht, wie man es genau richtig beschreibt. Und ich finde, das hat so einen lustigen Gaming-Charakter. Sie kann sich halt so aussuchen, wo sie hinspringen möchte. Und dann erscheinen da so kleine, lustige Flächen. Und sie kann kleine, lustige Gebilde bauen. Und irgendwie bringt das so, ich weiß nicht, ich finde, das bringt so ein bisschen was Neues auch rein. Weil Captain Marvel natürlich ist natürlich auch cool. Sie kann halt eigentlich alles und alles zerstören. Und hier Monica Rambeau kann halt ein cooler Geist sein. Also ich finde das natürlich auch cool, aber ich finde so irgendwie Kamala Khans Fähigkeiten finde ich irgendwie witzig.
Ist schon sehr Green Lantern-mäßig, ne?
Ist was?
Also Green Lantern. Green Lantern,
ja.
Wieder Green Lantern. Also man kann Sachen manifestieren anhand der Gedanken und Vorstellungskraft.
Aber es ist halt so verspielt, finde ich, irgendwie bei ihr.
Also das heißt, cool, wenn du irgendwie nicht an das oberste Regal rankommst, dann einfach
zack. Ich habe das Problem derzeit tatsächlich nicht so oft, weil ich ja 1,80 bin, aber rein theoretisch
Du bist 1,80?
Ja,
oder
1,79. Vielleicht stand ich immer gebückt wie so der Glöckner von Notre Dame, wenn ich mit dir geredet habe.
Ich habe das nicht hinterfragt. Ich dachte, welches so hochhackige Schuhe an.
Von meiner Stimme hört man es auch nicht so im Podcast, dass ich 1,80 bin. Also
du bist ja, auf jeden Fall größer als ich.
Ja, das kann sein.
Nee, auf jeden Fall. Ich bin halb Asiate, dafür bin ich ein Riese.
Aber nicht 1,80. Wie groß bist du denn?
1,76.
Okay, dann bin ich ein bisschen größer als du.
Womit ich debunken kann, dass Mark Hamill 1,76 ist. Weil wenn ihr Mark Hamill googelt, seine Größe ist 1,76, da ich ihm aber schon gegenüberstand, ne, ein Kopf kleiner ist, bin ich mir sicher, dass er nicht 1,76 ist.
Oh, wow. Verschwörung, gleich am Anfang des Podcasts.
Das Ding, da kommen zwei Sachen zusammen. Erstens, er ist alt. Diese 1,76 sind bestimmt aus seiner Blütezeit und man schrumpft ab 30 oder so oder 25, fängt man kleiner zu werden. Ich müsste eigentlich mal nachmessen.
Ich bin wahrscheinlich ich auch.
1,76 mehr. Das andere ist, Schauspieler übertreiben gern bei der Größe, weil sie nach Größe auch teilweise gecastet werden. Und Schauspieler haben neigen dann dazu, eine etwas euphemistische Zahl anzugeben, die nicht ganz stimmt.
Ich glaube, nicht nur Schauspieler machen das. Ich glaube, Männer machen das generell.
Geht das auch für Frauen im Schauspiel?
Aber Männern, bei Schauspielern und bei Schauspielerinnen ist es nicht das Ego. Es ist wirklich eher dieses, ja, sonst werde ich nicht gecastet. Es geht um meine Existenz, um meine berufliche.
Oder du wirst
deswegen
auf so
geben
Box
sie auch
gestellt.
Ihr Alter nicht an, sondern ein Spielalter von bis. Also normalerweise, natürlich findet ihr auf IMDb irgendwelche Geburtstage oder so, aber bei allen anderen Schauspielern auf ihrer Webseite findet ihr das Spielalter. Weil sie möchten ja nicht altersdiskriminiert oder größendiskriminiert werden für eine Rolle, nur deswegen.
Ich frage mich gerade, ob ich gut Schauspielerin werden könnte mit meinen 1,80 oder ob das bei Frauen wieder andersrum ist, dass sie irgendwie eher kleiner sein müssen. Ich weiß es nicht.
Man castet schon gerne so, dass sie kleiner sind als die Hauptdarsteller. Es gibt aber auch Hauptdarsteller mittlerweile, denen das egal ist, so wie Tom Cruise oder so. Also da früher hat man das so gecastet und Martin auf Kisten gestellt und irgendwann, als er seine Filme selber produziert hat, fuck this shit und dann hat er halt Love Interests im Film, die größer sind als er.
Ich finde das auch so doof mit so Größen. Also ich bin da wirklich, das finde ich eine gute Sache mal an Tom Cruise, dass er da gesagt hat, fuck it, weil das ist irgendwie albern. Menschen sind halt so groß, wie sie groß sind. Und wenn nicht, dann können sie Kamala Khans coole Fähigkeiten nehmen, um sich sterben zu bauen.
Wobei es tatsächlich stimmt, und ich weiß, wir sind sehr in der Atropie und allem, aber es stimmt, dass Frauen tendenziell größere Männer bevorzugen. Tendenziell.
Ist das so eine Studie?
Da gibt's Studien dazu. Okay. Das ist ein wissenschaftlicher Fakt, das habe ich jetzt nicht so einfach so gedroppt.
Habe ich jetzt mal Studien heute Morgen dazu ausgedacht.
Und es gibt eine fantastische Theorie von dem Stand-Up-Comedian Jim Jefferies dazu, warum Schauspieler in der Regel kleiner sind als die meisten Männer im Durchschnitt. Das fand ich sehr interessant. Also er sagt, es ist jetzt, ich weiß, wir holen weit aus, wo wir endlich bei den Marvels ankommen. Er hat die Theorie, dass wenn junge Männer an der Highschool sind, wenn sie groß sind und gut aussehend, haben sie keine Probleme bei Frauen. Wenn sie groß sind und wenn sie nur groß sind, aber hässlich, sind sie immer noch tolle Sportler. Auch keine Probleme bei Frauen. Wenn sie klein sind und hässlich, haben sie sowieso keine Chance. Und wenn sie klein sind, aber gut aussehend, haben sie ein Problem. Und das sind die Leute, die in den USA an der Highschool an die Theater-AG gehen.
Okay.
Das ist Teil einer Stand-Up-Nummer, das ist auch lustig, aber ich finde das eine interessante Beobachtung.
Das ist auch lustig.
Das könnte stimmen.
Das weiß ich nicht, da müssen wir mal eine repräsentative Studie in unserem Umfeld durchführen. Aber interessante Theorie. Ich habe gerade Brie Larsons Größe gegoogelt, sie ist anscheinend 1,70. Ich muss jetzt das weiterverfolgen, ich weiß es nicht.
Okay, wir haben also festgestellt, wir alle haben die Spezialfähigkeit, dass wir mit dem Alter kleiner werden. Voll cool. Aber ich wollte eigentlich wissen, welche von den Marvels hat die coolsten Fähigkeiten. Weiß ich, Marco, findest du da von den dreien irgendeine besonders cool?
Also ich mag halt Kamala Khan am liebsten, aber dadurch, dass schon der Film damit struggelt, dass sie halt nicht fliegen kann, will ich halt nicht die Fähigkeit. Dann muss ich natürlich bei Captain Marvel ankommen. Ja. Aber gleichzeitig ist es so ein bisschen das Langweiligste, weil es ist eigentlich Superman. Bloß noch krasser, weil
aber sie kann nicht, sie hat keine Röntgensicht, glaube ich. Ja, es ist quasi
ja, gut,
Superman,
sie kann mit den Händen Laserstrahlen.
Ja, genau, nur nicht durch die Augen, ja. Ja, ich frage das deswegen, weil ich habe mich nämlich während des Films, jetzt kommen wir so ein bisschen langsam auf The Marvels zurück, ich habe mich während des Films so gefragt, was sind jetzt eigentlich die Superkräfte von den Einzelnen? Also klar, Captain Marvel, hast du schon so beschrieben, ist im Prinzip so wie Superman, kann halt alles, kann fliegen, kann durch feindliche Raumschiffe durchfliegen, kann sogar noch krassere Sachen, wie wir dann in diesem Film gesehen haben. Miss Marvel, okay, sie kann so ihren Körper manipulieren, sie kann so irgendwie Sachen herbeizaubern. Aber was ist eigentlich mit Captain Rambeau? Das habe ich so gar nicht verstanden. Das mag auch daran liegen, dass ich die Serie WandaVision nicht gesehen habe. Aus der hat sie ja ihre Superkräfte.
Ja, aber sie kann diese Phasenverschiebung, würde ich behaupten. Sie kann zwischen den Molekülen durch. Also sie kann wie ein Geist. Sie kann sich zum Geist machen. Das ist alles. Ja. Also im Prinzip wie, komischerweise, wie der Antagonist in Ant-Man and the Wasp, also im zweiten Teil.
Mhm. Ja, ich habe mich das
Das stimmt.
Genau, ich habe mich das auch deswegen gefragt, weil ich hatte so das Gefühl, dass das früher irgendwie klarer war, wer was kann. Also, du hast schon Superman angesprochen, aber auch Spider-Man ist klar. Der ist halt der Spinnenmann, der kann an Wänden hochlaufen, der hat den Spidey-Sense und der kann Spinnennetze verschießen. Du hast Thor, der kann Blitze schleudern, du hast Hulk Smash. Aber irgendwie mit den modernen Superheldinnen und Superhelden ist so diese klare Unterscheidung irgendwie verloren gegangen. Zumindest ist mir das in letzter Zeit aufgefallen, dass irgendwie alle alles können. Und dass
es gibt ja auch so viele Leute inzwischen, dass man wahrscheinlich irgendwann, also da müsste man schon sehr, sehr außerhalb der Box denken wahrscheinlich, damit sich das nicht mehr so komplett überschneidet. Wäre jetzt meine erste Theorie.
Also das mit dem Überschneiden ist schon ein Punkt. Ich meine, es geht doch darum, die beliebteren Helden sind doch fast alle schon abgegrast. Also da gibt's ja nichts mehr. Also wechselst du in die zweite und dritte Riege. Selbst die Avengers waren ja für Marvel-Verhältnisse immer nur die zweite Riege, bis die Filme sie groß gemacht haben oder größer gemacht haben. Und jetzt haben wir die erste und zweite Riege halt durch und jetzt kommt halt die dritte Riege. Und die dritte Riege sind ja auch die natürlich auch ein Fandom haben, aber Miss Marvel war jetzt den allermeisten Leuten nicht bekannt. Also das hat ja erst durch die Serie und selbst die war nicht super erfolgreich. Es war ja, ich glaube, die am zweitschlechtesten laufende MCU-Serie auf Disney Plus, was schade ist, weil es gleichzeitig eine der besten ist.
Finde ich
MCU.
Auch.
Und davon profitiert ja auch dieser Film. Und unabhängig von den Fähigkeiten, weil es geht ja nicht um die Fähigkeiten, warum wir Kamala Khan cool finden und warum wir die Serie cool finden. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Die könnte auch was anderes, die könnte auch in den Wänden hochkrabbeln. Das ist egal.
Okay, dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Quadrataugen, eurem Podcast für Filme und Serien, powered by Vodafone. Wir werden in dieser Folge über den neuesten MCU-Film The Marvels reden, natürlich zu Beginn spoilerfrei und dann später gibt's noch eine Spoilerwarnung. Wir, das sind Lisa Oppermann, meine Kollegin von GigaTV Mag. Hallo.
Hallo.
Und Marco Risch, ihr kennt ihn auch von GigaTV Mag, ansonsten von seinem eigenen Kanal Nerdkultur. Hallo Marco.
Hi, Ich Hi. War in der Schule klein und nicht gut aussehend.
Oh. Und deswegen
bist du dann ganz so groß
nicht zum Stand-up gewechselt.
Positive Vibes hier in diesem Podcast, ja. Bitte.
Ich habe auch mal gehört, dass Frauen das Aussehen gar nicht so wichtig ist, sondern der Charakter ist tatsächlich vielen viel wichtiger und so, ich sag mal, Charisma und so, ne? Ja, jetzt kriege ich natürlich keinen Übergang hin. Besonders viel Charisma haben die Marvels, über die wir heute reden. Ich wollte erstmal so einen kleinen Recap geben, damit ihr alle so auf der gleichen Seite seid, egal ob ihr den Film jetzt gesehen habt oder nicht. Vielleicht noch ganz interessant, Regie für The Marvels hat Nia DaCosta geführt. Sie ist die erste schwarze Frau, und die einen MCU-Film inszeniert hat. Und, habe ich gelesen, wohl auch die jüngste Regisseurin, die beim MCU im Regiestuhl Platz nehmen durfte. Okay, worum geht's? Ganz kurz. Nachdem Captain Marvel die oberste Intelligenz der Kree zerstört hat, stürzen die Kree in einen Bürgerkrieg. Die Kree-Revolutionärin Dar-Ben, gespielt von Sava Ashton, beutet aus Rache die Planeten aus, die mit Carol Danvers verbunden sind. Als wäre das noch nicht genug, ist Carol auch noch damit beschäftigt, ihre Superkräfte wieder in den Griff zu bekommen, die aus mysteriösen Gründen mit denen von Monica Rambeau und Kamala Khan verbunden sind. Die drei Frauen müssen sich zusammenraufen, Dar-Ben aufhalten und die Erde retten. Also soweit so normaler MCU-Film. Jetzt wollte ich aber mal fragen, denn klar, Captain Marvel, die kennt man aus ihrem eigenen Film, Captain Marvel. Dann habe ich schon WandaVision angesprochen. Daraus kennen wir Captain Rambeau oder Monica Rambeau und natürlich Miss Marvel aus ihrer eigenen Serie. Jetzt wollte ich mal fragen, muss man denn alles gesehen haben, wenn man jetzt in den Film The Marvels geht? Beziehungsweise hattet ihr irgendwelche Lücken, die ihr für diesen Film eventuell aufgeholt habt? Weiß nicht, Marco, wie ist es bei dir?
Nee, also ich hatte keine Lücken. Also bisher fehlt mir im MCU ja nur She-Hulk, weil ich das abgebrochen habe. Und ich habe Wakanda Forever immer noch nicht gesehen. Weil ich damals Urlaub hatte, als die Presseverführung war. Und ich habe gedacht, ja, dann guckst du halt später irgendwann auf Disney Plus. Und bisher habe ich immer noch keinen Bock gefunden. Aber es sagen auch alle, dass er nicht so gut ist. Weißt du, alle Leute sagen mir, ist halt nicht so toll. Ja, warum soll ich denn dann gucken?
Das ist schon also okay irgendwie.
Ich glaube auch nicht, dass mir jetzt das geholfen hätte in diesem Fall. Vielleicht für alles, was danach kommt. Wir können ja über die es ist gar nicht Mid-Credit. Das ist, ich meinte das Ende reden. Das machen wir Machen wir einen Spoiler-Part?
Klar machen wir einen Spoiler-Part.
Okay, gut. Dann können wir darüber reden. Dann sage ich auch gleich, warum ich Wakanda Forever erwähnt habe. Mir hat wenig gefehlt vorher. Und ich finde schon, ich würde Leuten empfehlen, Miss Marvel zu gucken vorher. Zumindest ein, zwei Folgen. Damit man mit der Familie und Kamala Khan vertraut ist. Weil von Leuten, die das nicht gesehen haben und The Marvels gesehen haben, höre ich nur. Ich glaube, Fabian, du gehörst ja auch dazu, ne? Du hast das Bonding nicht so sehr zu Kamala Khan wie jetzt ich oder Lisa. Und das hilft, finde ich, dem Film noch mal ein bisschen. Aber an für sich erklären sie euch ja alles. Also man muss wirklich nichts gesehen haben. Es gibt sogar ohne Ende Flashbacks und Footage aus den anderen Filmen und Serien. Also selbst aus Captain Marvel. Man muss nicht mal Captain Marvel gesehen
haben.
Ja,
das fand ich auch ultra witzig, dass es da einfach ja ein Flashback gab. Aber mir geht's auch so. Also ich habe auf jeden Fall, also mir fehlen, glaube ich, ein paar Serien. Also mir fehlt, da habe ich mich tatsächlich gefragt, ob man das eigentlich für irgendwas gebraucht hätte. Ich habe Secret Invasion nicht geschaut, aber ich habe
Nope.
Nee, okay. Okay, gut. Ich habe dann
Spoiler Alert. Ja? Er fängt damit an, dass Nick Fury von so einem Raumschiff auf die Erde geht, um irgendwas zu machen. Und es endet damit, dass Nick Fury irgendwas gemacht hat, aber alles ist wie vorher und er geht wieder hoch ins Raumschiff.
Cool, das klingt so, als wenn man die Serie richtig gebraucht hätte.
Unbedingt. Es sind halt nur zwei Figuren fehlen jetzt, das ist alles.
Sogar im Gegenteil. Ich habe sogar in einigen Kritiken gelesen, dass es sogar einem schadet oder eher irritiert, wenn man Secret Invasion gesehen hat, weil halt der Tonfall der Serie ein völlig anderer ist als jetzt bei The Marvels und dass sich das so nicht gut verträgt. Aber okay, also was hast du sonst noch gesehen oder nicht gesehen, Lisa?
Ich habe, sorry, ich war gerade voll heiser. Also Miss Marvel habe ich gesehen und WandaVision habe ich gesehen und ich stimme Marco zu, dass es auf jeden Fall, also man braucht es nicht, aber es hilft irgendwie so für das Gefühl von den Marvels, wenn man Miss Marvel gesehen hat, vor allem, weil ich hatte halt total die Bindung zu ihr, weil man hatte halt in der Serie diesen Teenager-Struggle von Kamala, sie ist so ein bisschen so das schwarze Schaf der Familie und dann gibt's noch diese ganze Story so um sie und ihre religiöse Community herum und ihre Familie ist so ein bisschen so, also es gibt einfach so ein bisschen diese Verständnisprobleme zwischen den Eltern und der Tochter, so ein bisschen, also diese Beziehung von denen steht da auch sehr im Fokus. Und wenn man dann halt The Marvels sieht, dann hat man da so ein bisschen, dann sieht man halt sozusagen so die Früchte von dem Ende von der Serie oder so ein bisschen, wie es jetzt mit denen weitergeht. Und ich muss auch sagen, ich feiere auch diese Familie einfach total. Ich finde die ultra lustig. Und auch es gab ja auch in The Marvels jetzt eine Szene, wo die halt sehr präsent waren und auf Sachen, die in ihrer Wohnung passiert sind, ja, auf eine bestimmte Weise reagiert oder eher nicht reagiert haben, was ich ziemlich witzig fand. Und ich glaube, es ist einfach, hat man noch ein bisschen anderes Gefühl, wenn man halt den Film schaut. Bei WandaVision, ja, also man weiß da vielleicht auch ein bisschen mehr, wer Monica Rambeau eigentlich ist. Aber wie Marco schon meinte, also wirklich brauchen tut man es nicht. Aber ist natürlich immer die Frage, ist jetzt ja gerade so ein bisschen der Marvel-Vibe einfach, dass auch wenn man die Sachen eigentlich nicht braucht, hat man ja eine ganz andere Erfahrung, während man den Film guckt, wenn man halt diese ganzen Sachen gesehen hat. Und da muss man sich dann halt überlegen, inwiefern man das möchte oder nicht oder wie man dann halt die Sachen aufbauen will oder nicht. Und ja, weiß ich nicht.
Okay, ich frage euch das deswegen auch aus einem Service-Gedanken für jetzt die Leute, die uns zuhören. Denn ich vermute mal, nicht jeder und nicht jede hat wirklich auch immer die Zeit, alles zu gucken. Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe jetzt Captain Marvel geguckt und der Film ist schon wichtig. Klar, man versteht den Film vielleicht auch so, aber so der ganze Kontext, das Worldbuilding, die Kree werden ja in Captain Marvel halt ganz deutlich gezeigt und die Kultur von denen, das ist schon ein wichtiger Punkt, der ja auch in diesem Film wichtig ist. Insofern, den Film sollte man auf jeden Fall schon mal gesehen haben. Mhm. WandaVision habe ich nicht gesehen, ist eventuell nicht ganz so wichtig, aber Miss Marvel, glaube ich, was ihr schon so gesagt habt, wenn man den nicht sieht, also ihr versteht den Film dann, aber ihr werdet ihn nicht so fühlen, ist so meine Interpretation des Ganzen. Also Captain Marvel und Miss Marvel ist auf jeden Fall was man nachholen sollte, bevor man in diesen Film reingeht.
Was mich jetzt interessieren würde, Fabian, willst du jetzt eins von den beiden nachholen nach The Marvels?
Nö.
Also nicht mal Miss Marvel, echt?
Oh, das ist das
Miss Marvel solltest du echt eine Chance geben. Das sind nicht die ersten zwei Folgen. Was eine Folge, glaub mir, es ist so charmant wie der Anfang von The Marvels. Also man muss ja auch diese Flashbacks und dieses, wie erzähle ich jetzt, was vorher passiert ist. Die einzige Figur, bei der das wirklich charmant und fürs MCU relativ innovativ ist, ist ja Kamala Khan. Sie fängt so ein bisschen Across the Spider-Verse mäßig an und wie so ein Comic und erzählt, selbst gezeichnet, was passiert ist ihren Miss Marvels. Und das ist so charmant und so ähnlich ist halt die Serie, zumindest in den ersten paar Folgen danach, wird sehr konventionell und sehr zäh. Aber es ist immer noch eine herzliche Figur, eine herzliche Familie, ein herzliches Szenario. Weil New Jersey, Immigrantenfamilie, das ist halt nicht so das Normale, was man vom MCU kennt. Ich fühlte mich sehr abgeholt. Also wirklich sehr, sehr charmant. Gibt der Serie eine Chance, glaub's mir. Im besten Moment ist es ein bisschen Malcolm the Middle mäßig.
Ich zöger deswegen, weil ich zum Beispiel auch noch Ahsoka fertig gucken muss. Da habe ich mich auch immer noch nicht überwunden, weil die war halt so langweilig. Ich habe irgendwie mittendrin aufgehört. Da muss ich auch noch gucken.
Das finde ich krass eigentlich, Fabian. Du bist ja auch so ein riesiger Star Wars-Fan.
Ja, ja.
Das
sagt sehr viel über die Serie aus.
Langweilig war auch das Wort, das ich von Anfang an benutzt habe und wie viel Hate ich dafür gekriegt habe. Wie viel Hate? Ich auch immer noch, aber wie viele Leute mir auch recht geben.
Aber ich muss sagen, ich fand sie jetzt nicht so langweilig, aber ich fand sie jetzt auch nicht so, also es war halt, ist es dieses Disney-Mittelmaß einfach irgendwie, auch bei Ahsoka. Aber ich habe sie durchgeguckt tatsächlich, ich mochte auch einige Figuren, aber es war jetzt auch, ja, weiß ich nicht. Aber ich find's halt krass, dass es einfach, weil wir sind ja wirklich alle mega die Star-Wars-Fans und jetzt, es ist ja auch so jetzt bei Marvel, dass es einfach inzwischen so ein, sag ich mal, Zustand ist, wo man halt einfach die Sachen nicht weiterguckt. Und so vor ein paar Jahren war man halt so, oh mein Gott, eine neue Marvel-Sache oder oh mein Gott, eine neue Star-Wars-Sache.
Wobei ich die Leute auch immer noch antreten muss, vergesst bitte nicht, dieses Jahr war auch Across the Spider-Verse und Guardians of the Galaxy Volume 3.
Ah, Across the Spider-Verse.
Natürlich ist Across the Spider-Verse nicht richtig MCU, aber auch nicht MCU, weil es gibt so viele Überschneidungen.
Boah, der Film war so gut, den fand ich so toll.
Also es, wie James Gunn gesagt hat, das hat nichts damit zu tun, dass es generell eine Marvel-Fatigue gibt. Es hat damit zu tun, ob die Leute sich dafür interessieren, für die Figuren, für die Charaktere, für das, was ihnen passiert, ob die Story was zu erzählen hat. Und das ist auch das, was ich an The Marvels bemängeln würde, um da mal eine Überleitung zu schaffen. Weil der Film war überraschend nett. Also ja. Ich finde überraschend anhand der Vorgeschichte sehr überraschend.
Genau, Chaos, was das für eine, ja, genau, und da gehen wir gleich noch genauer drauf ein, aber bevor wir das tun, erstmal ein wenig Werbung. Kamala Khan hat als Captain Marvel Fangirl bestimmt einige selbstgezeichnete Comics in ihren Schreibtischschubladen liegen. Aber wisst ihr, was bei euch so alles herumliegt? Es kann sich lohnen, mal einen Blick unter die Zettel und Stifte zu werfen, denn gut 200 Millionen ausrangierte Mobilgeräte sollen laut Digitalverband Bitkom in den Schubladen und Schränken deutscher Haushalte liegen und mit ihnen viele wertvolle Ressourcen, die ungenutzt bleiben. Für den Umwelt- und Klimaschutz ist es wichtiger denn je, Smartphones und deren Materialien weiter im Kreislauf zu halten, anstatt immer wieder neue, knapper werdende Ressourcen abzubauen. Deswegen könnt ihr euer altes Smartphone in Zahlung geben, Vodafone lässt es dann aufarbeiten, damit es weiter genutzt werden kann. Gut für euren Geldbeutel, noch besser für die Umwelt. Mehr Infos zu diesem exklusiven Service für Vodafone-KundInnen findet ihr in den Shownotes. Und damit zurück zu The Marvels. Marco, du hast es schon ein bisschen angerissen, aber ich wollte mal Lisa den Vortritt lassen. Wie hat dir denn der Film gefallen?
Also ich hatte echt ganz viel Spaß im Kino, muss ich sagen. Also ich fand es streckenweise sehr unterhaltsam. Ich mochte das Trio richtig gerne, also vor allem auch Kamala. Ich bin ja auch super Kamala-Fan und ich fand es bei ihr auch cool, dass sie halt einfach wieder so ein bisschen was Neues auch reinbringt, also jetzt in die MCU-Filmwelt, weil sie halt eben noch so super viel Emotionen zu allem hat und das auch so ein bisschen dass vielleicht das Gefühl ist von irgendwie früher, wie wir dann auch auf Superheldinnenfilme reagiert haben. Und auch, ich fand es auch interessant, dass sie ja auch gleichermaßen, aber auch diese ganzen dunklen Sachen, sage ich mal, die eigentlich passieren oder dass halt Leute sterben und so, das auch nochmal aus einem völlig anderen Blickwinkel betrachtet. Das fand ich cool an den Charakteren. Ich fand es cool, dass auch viele Sachen ausprobiert wurden und Dinge, mit denen ich auch nicht unbedingt gerechnet habe. Dann wiederum wurden die, mir hat es manchmal ein bisschen gefehlt, dass es dann auch weiter so durchgezogen wird und dann halt doch wieder so ein bisschen, ja, ins Marvel-Generische abgerutscht ist. Was ich noch cool fand, waren echt vor allem am Anfang einige der Weltraum-Shots, fand ich richtig gut, sind richtig gut gelungen, aber was mir nicht so gut gefallen hat, ist die Bösewichtin, weil ich die total blass fand. Also ich hatte, das war wieder so ein klassisches, ich weiß nicht, vielleicht, wie fandet ihr das? Also ich fand, das war wieder so eine klassische, oh, du hast eine Sache getan und jetzt musst du mich rächen. Irgendwie, weiß nicht, der fand ich ein bisschen schade. Aber auch, also Marco hat es ja eben schon gesagt, es war irgendwie besser als gedacht. Ich bin jetzt tatsächlich gar nicht mit so einem, also ich kannte einige auch neben mir, die im Kino saßen, die da so ein bisschen negativer, glaube ich, vorher eingestellt waren. Ich war halt relativ neutral eingestellt und war so, ja, ich war im Kino, es war ganz lustig. Ist jetzt nicht so, als wenn ich sagen würde, dass die Kinorevolution, wie ich immer so schön sage, aber konnte man mal sehen.
Einige in deiner Umgebung waren negativ eingestellt. Meinst du etwa ihr und Sebastian von Filmstarts und
Movies,
unsere lieben Kollegen? Warst du nicht mit denen im Kino und sagten sie nicht neben dir?
Ich glaube, eventuell ist das passiert, aber eventuell weiß ich auch von den beiden, dass die den Film dann auch besser fanden,
ja, als sie dachten. Ja, das ist auch kein Geheimnis. Die haben ja Videos schon dazu gemacht.
Ja, genau.
Yves war richtig überrascht. Da findet ihn richtig überraschend gut. Vielleicht sogar besser als ich. Ich weiß nicht, wie das wertungstechnisch sich bei ihm niederschlagen würde. Yves war relativ begeistert dafür. Und ich weiß nicht, welcher Grundstimmung er in diesen Film gegangen ist. Und er kann einem auch richtig einen Film vermiesen. Ich habe neben ihm und Sebastian sitzend Solo A Star Wars Story gesehen.
Oh.
Und sie haben diesen Film halt aktiv schlechter gemacht für mich. Also wirklich, es war unerträglich, neben den beiden zu sitzen, weil ich fand ihn ja nicht so schlecht. Und beide saßen neben, wir haben nur gejammert, über jede Kacke gelacht, die sie gestört hat. Es war wirklich unerträglich. Also ich weiß, auf welcher Kante du gerade balanciert bist und dass die zwei es dir nicht vermiest haben.
Ja, ich habe auch ein paar Mal tatsächlich auch so ein Lachen von drüben gehört und habe kurz überlegt, lachen sie jetzt, weil sie es witzig finden oder weil sie es doof finden? Ich bin mir nicht sicher. Aber anscheinend fanden sie es dann ja nicht so doof. Oder doof, aber cool.
Wir hatten auch zwei gute Vorzeichen, hat es auch ein bisschen. Eve mag WandaVision sehr und Eve mag Miss Marvel sehr. Da sind wir sehr einer Meinung, dass das die zwei besten MCU-Serien sind. Loki ist noch mit da oben dabei. Loki. Und dann kommt auch schon fast lange nichts. Also Eve mag noch Hawkeye besonders.
Und Hawkeye habe ich nie gesehen tatsächlich, was vielleicht fürs Ende der Filmdiskussion hier noch interessant wird. Aber das,
ja, Hawkeye. Stimmt. Erstens das, aber zweitens, du hast jetzt keine Ausrede, es nicht nachzuholen. Weil Eve hat recht, wenn er sagt, das ist eines der wenigen rewatchable Marvel-Sachen, die in den letzten Jahren rausgekommen ist, weil es ist halt so sehr Weihnachtszeit geprägt, das kann man sehr gut im Dezember schauen.
Oh, ich wollte gerade sagen, ich habe doch Weihnachtsvibes von der Serie. Es ist ja fast, ja das gucke ich jetzt dieses Jahr.
Gib ihm eine Chance.
Stimmt, mache ich. Es war auch eher so ein Versehen, dass ich es nicht geguckt habe eigentlich. Ich glaube, ich war auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ich habe irgendwie den Absprung verpasst. Es war gar nicht so, dass ich es aktiv nicht gucken wollte. Aber ja, dann habe ich jetzt was vor für Weihnachten und muss nicht nur schlechte Netflix-Filme gucken, wie jedes Jahr. Anyway, Fabian, was sagst du denn zu dem Film eigentlich?
Ja, ich würde mich da dem anschließen. Ich glaube, was halt diesen Film besonders verbessert oder was so hervorsticht, ist so die Dynamik der drei Heldinnen. Das ist einfach die Stärke, aber das war ja schon immer die Stärke von Marvel. Wir sind ja eigentlich immer schon in die Filme reingegangen, jetzt eher weniger oder sekundär wegen der Story, sondern in erster Linie, weil wir sehen wollten, wie unsere Superheldinnen und Superhelden so drauf sind. Und das ist halt schon die große Stärke, einfach zu sehen, wie Kamala Khan, wie ihr Kindheitstrauma, Kindheitstraum, nicht Trauma, wie ihr Kindheitstraum war.
Großer Unterschied.
Großer Unterschied. Und sie endlich mal Captain Marvel trifft und vor allem auch, wie dieser Traum die Begegnung mit der Realität übersteht, fand ich auch sehr witzig. Also das macht schon sehr, sehr viel Spaß und natürlich ist Kamala Khan halt der große Scene-Stealer in diesem Film.
Ja. Ich glaube, ich wäre so wie Kamala Khan bei Captain Marvel ist, wenn ich irgendwie Cate Blanchett treffen würde. Und da muss ich mich auch mit der harten Realität auseinandersetzen, dass sie doch nur ein Mensch ist. Ja. Aber ja.
Also, wir haben es jetzt.
Weißt du auch, wie Kamala Khan da ganz viele Poster von Cate Blanchett und dann
so. Ich habe tatsächlich, man kann es jetzt nicht sehen, aber wenn ich jetzt meinen Laptop so ein bisschen drehe, dann hängt hier ein Carol-Poster.
Nein.
Direkt neben meinem Schreibtisch.
Nicht schlecht.
Aber es ist, glaube ich, auch das einzige. Also, es ist noch Raum, es ist noch Platz an der Wand, wo ich alles mit zukleistern kann. Ja.
Vielleicht ein paar selbstgemalte Cate Blanchett-Poster oder so.
Okay, ja. Naja, also ich habe tatsächlich eine Skizze von Cate Blanchett irgendwo rumliegen, aber lassen wir das Thema.
So fängt es an.
I'm not obsessed.
Okay. Ich wollte vielleicht noch ein bisschen was über die schlechten Vorzeichen erzählen. Und zwar ist es ja tatsächlich so gewesen, dass der Film mehrfach verschoben wurde. Der hat zum Beispiel mit Ant-Man 3 seinen Platz getauscht. Dann gab es Gerüchte über Reshoots, wobei Reshoots gibt es eigentlich irgendwie fast immer. Ein Rough Cut wurde wohl mal einem Publikum gezeigt, der soll wohl nicht so gut angekommen sein. Dann gab es Umstrukturierungen. Und die Regisseurin Nia DaCosta ist tatsächlich während des Post-Production-Prozesses ausgestiegen, beziehungsweise hat sich um einen anderen Film gekümmert. Las ich alles nicht so gut und dementsprechend habe ich mich schon auf das Schlimmste gefasst gemacht. Aber hier möchte ich zumindest einmal so den großen Kritiken da draußen widersprechen, denn das CGI wurde wieder viel kritisiert und ich verstehe nicht ganz warum, weil es wirkte so, als hätte das VFX-Team genug Zeit bekommen, denn das CGI hat diesmal, fand ich, Hand und Fuß. Klar, es ist nicht 100% fotorealistisch, aber ich glaube, das schafft tatsächlich heutzutage kein Blockbuster-Film mehr. Also CGI war gut.
Ich habe mich da aber ein bisschen gewundert über die Kritik, weil ich muss jetzt mal den lieben Kollegen David Hein zitieren. Er war der Meinung, man sieht die ganze Zeit den Greenscreen durchschimmern bei den Haaren, wo sie es nicht rausretuschiert gekriegt haben. Und okay. Das ist eine sehr objektive Kritik. Und das ist mir gar nicht aufgefallen. Und da habe ich mich wirklich, und ist etwas, was mir normalerweise extrem auffällt. Deswegen habe ich mich tatsächlich gefragt, ob das ein Projektionsproblem ist. Also wir waren in einem sehr modernen Kinosaal mit einer sehr guten Leinwand. Ob das vielleicht daran lag. Ich hatte auch eher den Eindruck, dass mehr vor The Volume als vor Greenscreen gedreht ist. Ich habe mir aber kein Behind-the-Scenes angeschaut. Das heißt, wenn es vor The Volume ist, also vor der großen LED-Leinwand, dann gibt's ja auch gar kein grünes Durchschimmern. Ja. Aber sie haben auch bestimmt vor Greenscreen gedreht. Das, je nachdem, was man macht halt. Ne? Mir ist das nicht aufgefallen. Ich fand das CGI, so wie du sagst, flawless. Also flawless im Sinne von, da kann man jetzt nicht viel machen am CGI. Das war schon okay, so wie es ist. Ich habe keine groben Fehler gesehen. Aber ich finde, man sieht die ganze Zeit, dass es CGI ist.
Ja.
Also egal, ob es jetzt vor der Leinwand ist oder vor Greenscreen, du siehst es die ganze Zeit bei jedem Pan-Shot, also wirklich bei jeder Landschaftsaufnahme, bei allem. Es fühlt sich alles nicht richtig echt an. Und wenn die Leute da so rumlaufen, fühlt es sich nicht echt an.
Das Aber das war schon immer so. Das ist dieser Marvel-Bonbon-bunte Look, den die Filme eigentlich immer
den
haben.
Den ich aber schon noch nie mochte.
Gut, das also, ich mag das auch nicht, aber
Außer bei Guardian zum Beispiel, weil da ist der Look extremer. Da sind die Welten extremer, da ist die Kamera viel besser sehr oft. Da gibt's sehr viele Bilder, da könntest du ein Freeze-Frame machen und sagen, gerade bei Guardians of the Galaxy Volume 2 oder 3, da war die Kamera noch mal besser als im ersten Teil. Da gab's so viele Frames, wo man hätte Pause drücken können und die könntest du ja als Leinwand irgendwo an die Wand hängen, ne? Also zum Beispiel Gamora, wie sie auf diesem Planeten sitzt und im Hintergrund kommt Nebula auf einmal angegrast, ne? Vor dieser orangenen Wiese war's, glaube ich. Also es ist so ein fantastisches Bild im Sinne von außerweltlich. Und gerade auch Miss Marvel hat gar nicht so viele außerweltliche Bilder, also eher so ein bisschen dystopisch hier und da. Aber dadurch wirkt es nochmal so unwirklich, weil es dann zu geerdet ist. Ich weiß nicht. Ich finde, das fand das nicht mutig genug dafür, dass sie im All unterwegs sind.
Ich glaube, das mit The Volume fand ich, ist, glaube ich, ein guter Punkt, weil das ist mir auch schon oft aufgefallen, dass die Bilder so flach wirken. Mhm. Also so 2D, du siehst ganz genau, da ist so die Ebene, in der die Schauspielerinnen miteinander interagieren und dahinter ist der Hintergrund.
Ja.
Und das ist alles nicht echt. Das kann man dem Film schon ankreiden. Ja. Aber er hatte bei weitem nicht so dieses Uncanny oder wo du sagst, so, boah, das reißt mich jetzt gerade voll raus. Aber ich habe dich unterbrochen.
Sorry. Es gab da eine Stelle, tatsächlich explizite Stelle, die das unterstreicht, was du gerade gesagt hast. Da kam Miss Marvel war gerade auf diesem einen Planeten, der, glaube ich, lila war. Und dann kommen die Kree-Soldaten auf sie zu. Und die stehen alle auf einer Höhe im Radius um sie herum und rennen auf sie zu. Du siehst förmlich, dass die Volume direkt hinter denen ist. Du siehst, dass nur einen Meter hinter ihnen eine LED-Leinwand ist. Du siehst es einfach. Wegen dem Abstand, den sie haben. Keiner ist irgendwie noch 10 Meter hinten dran oder 3 Meter davor. Es gibt keine räumliche Tiefe, sondern sie stehen wie auf einer Reihe, in einer Reihe, und der Regieassistent hat ihnen zugerufen, okay, ihr könnt losrennen. So, du siehst es einfach. Das ist so etwas, das bringt mich raus. Das hat nichts mit dem CGI zu tun. Das hat mit dem Staging zu tun, dass Volume eben auch oft die Leute einschränkt. Ähnlich wie man es bei Love and Thunder ja auch vorgeworfen hat, hier und da sieht man das einfach, dass Leute in der Kulisse rumstehen, auch wenn die Kulisse flawless ist.
Ja, aber ich habe auch gelesen oder so ein Interview gesehen, wo Nia Da Costa meinte, sie wollte so eine Fusion quasi zwischen halt diesen ja marveligen quirky Look, aber auch so ein bisschen Realismus reinbringen oder auch dann durch die Kamera. Jetzt habe ich tatsächlich wiederum bei diesen Weltraumeinstellungen gedacht, weil da fand ich, dass es gar nicht so, sag ich mal, man versucht halt so was Crazyes zu machen, aber dass dann so mit dem Raum gearbeitet wurde. Ich erinnere mich gerade an diese eine Einstellung, wo Captain Marvel irgendwie aus dem Raumschiff gesprungen ist und man mit ihr quasi über den Rand vom Raumschiff so rübergegangen ist. Und das finde ich dann schon gut gelungen. Das mit dem, was du meinst, Marco, ist mir tatsächlich auch aufgefallen, wenn man irgendwie gesehen hat, dass da super viel Raum ist. Ich muss sagen, normalerweise, wenn ich wirklich in der Story drin bin, bin ich da gar nicht irgendwie so picky oder dass mir das so krass auffällt. Aber da wäre ich auch so
du spürst irgendwie es einfach,
komisch.
Ne? Du
ja, spürst irgendwie, es. Irgendwie fühlt sich der Raum komisch an.
Es fühlt sich nicht echt an. Das ist einfach
habt
so.
Habt ihr den Film eigentlich auch in 3D geschaut?
Nee.
Ich habe den in
3D geschaut.
Oh, krass.
Weil ich wollte mich gerade sagen, weil da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen, weil ich finde mich im 3D, ich weiß auch gar nicht, warum ich den eigentlich in 3D gesehen habe. Ich war super verwirrt, als ich diese Brille bekommen habe, weil mir das irgendwie nicht bewusst war, dass ich den jetzt in 3D sehen werde.
Die meisten Presseverführungen sind nicht in 3D, zur Erklärung für euch alle da draußen. Ja. Die sind meistens in 2D. I wonder why.
Also ich finde halt, bei dem 3D, besonders am Anfang, hat man gemerkt, dass sie da halt einige Shots gemacht haben, die wirklich super darauf ausgelegt waren. Ich weiß jetzt dadurch auch nicht, ob es sozusagen ich würde vermuten, vor allem am Anfang, dass es sozusagen in 3D auch geplant war, aber ganz oft werden ja so Sachen dann auch einfach auf 3D quasi, ja, sagt man dann auch rausgerendert, ich weiß es nicht.
Also was heißt geplant war? Also in 3D gedreht haben sie ihn, glaube ich, nicht, weil da haben sie noch keinen Marvel-Film in 3D gedreht, also mit zwei Kameras, also richtig 3D, ne?
Aber dass sie so gesagt haben, okay, Genau, das wird halt dann noch Versionen geben, die dann in 3D gezeigt werden, weil es gab halt einige Einstellungen, die halt richtig gut funktioniert haben. Und da gab es einige, wo dann Captain Marvel auf dem kleinen Planeten ein bisschen aussah wie so ein Gummibärchen, das da rumgehüpft ist. Oh Gott. So fand ich, aber ich fand auch einige Sachen gut gelungen. Aber am Anfang musste ich mich echt auch ein bisschen dran gewöhnen, aber ich saß auch sehr weit vorne und ich war wirklich sehr drin auch. Aber das ist halt nochmal durch 3D, finde ich, wird es dann auch immer noch so ein bisschen verwischt, dass man dann den Look analysieren kann, weil 3D halt dann auch schon dazu tendiert, immer so ein bisschen künstlich zu sein.
Ich würde es eher darauf schieben, dass 3D im Weltraum immer besser funktioniert. Hm. Da hast du auf einmal so ein Gefühl von Leere, wenn im Vordergrund das halt jemand im Weltraum schwebt und der Rest fühlt sich weit weg an. Dann hat 3D immer so einen kleinen Vorteil. Deswegen ist es ja bei Avatar so gut. Und deswegen funktioniert es auch bei Gravity so fantastisch.
Also das 3D, also in der Anfangsszene mit dem Weltraum war ich auch so geil. Ich bin ja eh, wenn irgendwas mit Weltraum ist, ich bin ja sold. Und auch bei Avatar jetzt beim letzten Film, das fängt ja auch im Weltraum an. Und als ich das dann in 3D gesehen habe und auf dieser Raumstation, war ich auch so, oh Gott, ich liebe es. Ich bin auf dieser Raumstation. Und genau, das war ganz cool, aber wie gesagt, dann gab es auch ein paar Planetenaufnahmen, wo ich dachte, ja, ist es jetzt ein Mensch oder ist es, also ich kann die Story noch verfolgen, aber es sieht auch ein bisschen unecht aus, aber das ist natürlich dann eine 3D-Sache und keine CGI-Sache.
Ja, wir sind aber, jetzt schon ein bisschen kritisch geworden, aber ich wollte eigentlich noch zu Beginn ein bisschen positiv.
Entschuldigung, nein, ich bin auch gar nicht negativ.
Nein, aber das waren eher Marco und ich. Aber was ich auch noch hervorkehren wollte, was ich gut fand, und zwar Captain Marvel wird ja oft so ein bisschen vorgeworfen, dass sie so vollkommen overpowered ist. Also so das Superman-Problem, nenne ich es jetzt mal, dass du einfach eine Figur hast, die irgendwie gefühlt alles kann und unzerstörbar ist. Und durch dieses Gimmick, dass die drei ihre Positionen tauschen, sobald sie ihre Superkräfte einsetzen, wird dieses Superman-Problem teilweise umgangen. Weil sie können eben ihre Kräfte nicht so frei einsetzen, wie sie das gewöhnt sind. Sie müssen sich einschränken und es gibt irgendwie auch immer neue Situationen oder der Monica Rambeau und Captain Carol Danvers müssen sich ja halt um Kamala Khan kümmern, die zum Beispiel nicht fliegen kann oder sowas. Das fand ich tatsächlich ganz gut, weil ich habe mich da schon so gefragt, okay, also welcher Bösewicht will der Captain Marvel eigentlich die Stirn bieten? Die haben doch eh alle keine Chance. Und das fand ich ganz interessant, was sie da teilweise mitgemacht haben. Ja, ansonsten würde ich sagen, vielleicht wollen wir dann jetzt auch ein bisschen auf die Schwächen des Films eingehen, vielleicht noch spoilerfrei in diesem Part, denn ich denke, trotz der ganzen positiven Stimmung oder diese positive Grundstimmung, mit der wir alle aus dem Kino rausgegangen sind, natürlich sind uns auch diverse Schwächen aufgefallen. Und was man hier vor allem kritisieren kann, ist, denke ich, die Geschichte, denn typisch Marvel, die geht jetzt nicht besonders tief. Keine der Figuren macht jetzt irgendwie einen besonders großen Wandel durch. Ich glaube, Marco, du hast das gesagt, es gibt irgendwie kein Problem, das sich nicht mit einer Gruppenumarmung lösen lässt. Das ist natürlich schon so, dass wir gucken den Film in erster Linie wegen der Figuren und weniger wegen der Geschichte. Oder auch der Konflikt zwischen Monica und Carol, der wirkte auf mich ein bisschen konstruiert, also nur zur Erklärung. Monica und Carol, die kennen sich ja noch aus Kindheitstagen. Also offensichtlich ist Carol Danvers auch so eine, die einfach nicht altert, während Monica in der Zeit halt ja jetzt eine Frau geworden ist. Und die Mutter, also Maria Rambeau, die ist an Krebs gestorben. Und Monica fühlt sich also von Carol ein Stück weit im Stich gelassen. Klar, Carol kann jetzt keinen Krebs heilen, aber sie hätte sich ja zumindest mal blicken können auf der Erde und ihr ein bisschen Trost spenden können. Das hat sie nicht gemacht. Die war die ganze Zeit im Weltall. Wir fragen uns ein bisschen, was hat sie da gemacht? Das lässt der Film auch immer noch so ein bisschen offen, was sie da in diesen 25 Jahren getan hat.
Wie immer.
Aber das ist so diese große Entfremdung, die da zwischen den beiden eben stattgefunden hat. Und diese Verbundenheit, die wir in Captain Marvel gesehen haben, in dem ersten Film, die ist weg. Das ist an und für sich interessant, aber auch hier, es löst sich halt dann relativ schnell auf. Und das ist so ein, auch wieder was ich sehr schade finde. Der Film ist sehr rasant, aber er hat sehr wenig Tiefgang. Ich weiß nicht, ob euch das auch irgendwie aufgefallen ist. Lisa, wie war das bei dir? Hat sich das irgendwie gestört oder hat dich so dieses Pacing, diese rasante Erzählgeschwindigkeit, hat die dich darüber hinweggetröstet?
Ja, also mir ist es auch ein bisschen aufgefallen, dass dem einfach nicht so viel Raum gegeben wurde. Und das finde ich schade. Und das ist halt auch ein bisschen eigentlich auch das, was ich bei Miss Marvel dann ein bisschen schade fand, dass ich eigentlich diese ganzen zwischenmenschlichen Beziehungen und ihre Schwierigkeiten, die sie hat, diese Geschichte super interessant fand und es dann in den letzten Folgen doch wieder auf, es muss eine größere Marvel-Sache, es muss eine spektakuläre Marvel-Sache am Ende geben, um die sich dann gekümmert werden muss. Und es kann nicht nur, sag ich mal, auf diesen zwischenmenschlichen Beziehungen bleiben. Und ich habe auch schon gedacht, das ist, also ich hätte es schön gefunden, wenn man den Leuten ein bisschen mehr Raum gegeben hätte und nicht dann sozusagen noch die klassische Endschlacht quasi gemacht hätte. Weil ich muss sagen, ich bin ein bisschen behind, aber ich gucke ja eigentlich auch Loki Staffel 2. Ich bin erst bei Folge 4, don't spoil me. Aber da bin ich so, jetzt bei den ersten Folgen schon wieder, wie die Beziehung zwischen Loki und Sylvie erzählt wird, da bin ich so, also ich finde es halt, da bin ich so drin und das ist, wird so besonders erzählt und ich fühle mit den Leuten mit und das ist ja auch halt eine Marvel-Serie und deswegen verstehe ich nicht. Und sowas existiert ja im Marvel-Universum.
Weil das echte Fallhöhen hat. Das hat eine echte Fallhöhe und jede Art von Fallhöhe, die The Marvels hat, wird halt durch eine Gruppenumarmung schon gelöst, weggewischt. Und zwar schon mittendrin. Also alle Probleme, die die drei Figuren miteinander haben, die werden ja schon auf halbem Weg, ich habe, glaube ich, sogar auf die Uhr geschaut, war wirklich der halbe Film, da waren schon alle zwischenmenschlichen Probleme gelöst. Und jede Art von Fallhöhe, die das Ende ja durchaus hatte, ist gar keine. Da brauchen wir nur eine Mid-Credits-Scene weiter und dann so, okay, es gibt eigentlich gar keine Fallhöhe. Es gibt keine.
Also ist selbst, halt ein bisschen,
also selbst, ich meine, das ist ein Film, der sich damit aufhält, dass die größte Bedrohung ja immer noch Alienvölker betrifft. Das kümmert uns ja auch schon automatisch weniger, aber wir haben ja keine emotionale Beziehung zu den Skrull. Wenn wir sehen, dass grüne Gummimenschen mit Gummiöhrchen irgendwelches Leid zugefügt wird, dann kümmert uns das weniger, als wenn wir das jetzt auf der Erde sehen würden. Und das ist die Aufgabe des Films, das zu ändern. Und ich finde, das schafft er nicht. Es ist mir eigentlich fast alles egal, was all diesen Menschen passiert, was den Kree passiert, wie es all diesen Leuten geht und alle zwischenmenschlichen Probleme, die mich ein bisschen tangieren, werden auch sofort wieder weggewischt. Und so, es ist eine nette Unterhaltung, ne? Das muss ich ja dem Film lassen, weil das ist nicht das, was ich erwartet hätte. Bei all dem Chaos ist ein erschreckend runder Film dabei rausgekommen, der mit seinen 105 Minuten weiß, was er eigentlich erzählen will oder was er kann. Aber davon wird nichts hängen bleiben, weil uns das nicht interessiert. Bei Loki, natürlich interessiert mich das. Also gerade, ich habe ja die 5. Folge vor ein paar Tagen nachgeholt. Ich habe 3 Tage gebraucht, bis ich endlich gucken konnte. Und da gibt's eine Szene nur mit Sylvie und Musik. Das kümmert mich mehr als der gesamte Film The Marvels. Und
Ja, aber man kann, ist natürlich auch ein bisschen fies. Jetzt habe ich ja auch in dem Fall Serie mit Film verglichen und The Marvels ist ja auch nicht sonderlich lang, aber wenn man halt die Leute, sag ich mal, wenn uns sozusagen gezeigt wird, hier, es muss euch jetzt kümmern, es muss jetzt traurig sein, muss man natürlich auch vorher ein bisschen, also.
Der Vergleich ist nicht fies. Weißt du warum? Es gibt einen ganzen Film, Captain Marvel, der geht über 2 Stunden. The Marvels selbst geht über 100 Minuten. Du hast Miss Marvel, die da auch damit reinzählt. Das ist eine Serie mit 6 Folgen, 8 Folgen, sowas. Und du hast WandaVision mit seinen 6 Folgen, glaube ich. So, all das zusammen. Und dann hast du auf der anderen Seite 2,5 Staffeln Loki, die mir in einer Szene schon mehr bedeuten als der gesamte Film The Marvels. Und das kommt nicht von ungefähr. Das hat damit zu tun, dass mit den Figuren, dass die Figuren dich kümmern und wie man das erzählt. Und dass sie keine Probleme haben, die man mit einer Gruppenumarmung lösen kann.
Ja, nichts davon kannst du mit Umarmung lösen. Ich meinte jetzt eher bei den Kree und bei den Skrull, weil die haben wir ja, also bei Captain Marvel haben wir die ja zwar schon gesehen, aber selbst da wurde ja auch nicht quasi genug, hatte ich jetzt nicht so genug Emotionen zu denen, dass das jetzt quasi so relevant ist. War ja gut bei Captain Marvel und Miss Marvel, ja, also wenn man das alles gesehen hat, da wo wir wieder beim Thema wären, dann sollte man eigentlich schon.
Es kümmert dich mehr, aber immer noch nicht genug, weil diese Probleme in diesem Film sind durch eine Umarmung zu lösen. Und alles, was das Leben bedroht, bedroht es in Wirklichkeit nicht, weil irgendwie sind wir ja noch im MCU. Die Sachen im MCU, wo wirklich Leute sterben, die sind ja sehr, sehr, also ich will immer noch nicht ins Spoiler-Territorium rein, aber sowas wie Guardians of the Galaxy und so, nimmt das alles sehr viel mehr ernst. Nur
Fun
mal,
Fact,
um Gegengewicht aufzubauen.
Fun Fact, mich hat in dem Vorgängerfilm Captain Marvel eine Szene mit den Skrulls sehr viel mehr berührt als alles im Film, im restlichen Film und auch alles in diesem Film. Spoiler für einen Film, der ein paar Jahre alt ist. Also da, als Talos seine Familie wieder trifft, Das war so ein bisschen so, wo ich so einen leichten Kloß im Hals hatte. Und das wurde es, wo ich zum ersten Mal tatsächlich was gefühlt habe. Wer mich kennt, weiß, dass das eigentlich kein Kunststück ist, mir irgendwie Emotionen aus dem Körper rauszukitzeln. In einem Film geht eigentlich relativ easy. Aber sowas hatte ich nicht in diesem Film. Also es wirkte alles sehr spaßig, sehr bunt, sehr actionreich, aber eben auch leider sehr oberflächlich. Und jetzt haben wir ja schon ein bisschen wenn ihr jetzt den Film noch nicht gesehen habt, ihr habt jetzt ungefähr einen guten Überblick darüber, was ist das für ein Film? Lohnt sich das für mich, in den Film reinzugehen? Habe ich damit Spaß oder nicht? Aber ich würde jetzt gerne noch ein bisschen tiefer reingehen, noch ein bisschen mehr über die strukturellen Probleme von The Marvels reden. Und das geht nicht ohne Spoiler. Das heißt, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und euch nicht spoilern lassen wollt, dann müsst ihr jetzt pausieren, ins Kino gehen und danach wiederkommen. Ansonsten war das jetzt eure Spoilerwarnung.
Oder auf Disney Plus warten.
Oder auf Disney Plus warten, genau.
Stimmt.
Genau, und deswegen, wir haben es jetzt ja vorhin schon angesprochen, es gab eben angeblich massig Reshoots und Umstrukturierungen. Und Marco, du hast schon gesagt, du hast nichts davon gemerkt, oder? Also der Film wirkte auf dich nicht unrund?
Nicht so unrund. Das liegt natürlich auch an der Länge, ne? Man muss dazu sagen, wenn man das weiß und dann nochmal drauf achtet, dann hat man so ein paar Vermutungen. Aber man kann immer noch nicht mit dem Finger drauf zeigen. Ich habe so zwei Vermutungen. Das eine ist, dass diese ganze Annihilator-Ding, ich glaube, das war, es gab ein sehr schlechtes Testpublikum-Feedback, weswegen sie massive Reshoots hatten. Reshoots sind normal, da hast du recht, das hast du ja am Anfang erwähnt, aber massive Reshoots haben dazu geführt, dass der Film über 250 Millionen gekostet hat. Angeblich. Ich habe die Vermutung, dass der ursprüngliche Film nicht ganz so witzig war, sondern sich viel mehr ernst genommen hat. Das ist nur eine Vermutung. Das ist ja auch etwas, was sie auch bei Doctor Strange 1 gemacht haben, dass sie dann irgendwann fürs Drehbuch einen Drehbuchdoktor geholt haben. Also es war Dan Harmon, der Schreiber von Rick and Morty, der dann die besten Gags reingeschrieben hat. Und dadurch war es auf einmal lustiger, weil das vorher hat sich ein bisschen zu ernst genommen. Und ich glaube, das war bei dem Film auch so. Ich glaube, dieses ganze Annihilator-Ding war viel größer und wichtiger. Und die Beziehung zwischen Antagonist und Protagonistin. Weil, guck mal, bist du im Intro von diesem Podcast den Namen von der Antagonistin erwähnt hast, Darben. Ich hätte dir unter Folter nicht sagen können, wie sie heißt. Und ich wäre niemals auf diesen Namen gekommen. Und ich habe den Film vorgestern gesehen. Wie kann das sein, dass ich mir nicht... Ich meine, selbst Ronan the Accuser konnte ich mir merken. Und das ist dasselbe, bloß gender-swapped. Also Ronan the Accuser aus Guardians of the Galaxy Volume 1.
Ich hätte dir aber auch zum Beispiel...
Sie ist ja die Nachfolgerin von ihm.
Ja, aber ich hätte dir zum Beispiel auch nicht den Namen von Jude Law aus Captain Marvel sagen können.
Das liegt auch an Captain Marvel.
Ja, weil die Namen, diese Alien-Namen, aber es war auch bei Rogue One, konnte ich dir die Namen von denen auch nicht sagen. Das sind diese Alien-Namen oder diese auf außerirdisch getrimmte Namen, die sich bei mir nicht so einprägen. Aber klar, Darben oder Ben Dar, ich musste auch noch mal vorhin überlegen, wie genau heißt sie jetzt. Sie wird jetzt sehr stark kritisiert, die Bösewichtin, auch in vielen Kritiken. Ich finde, sie ist nicht, natürlich, sie ist kein Thanos, ist klar. Aber ich finde, sie ist das, was man im Englischen serviceable sagt. Also sie macht das, was sie soll. Ich verstehe, warum sie das macht. Ich verstehe, welche Rolle sie einnimmt. Und sie ist ja sogar auch in ihrer Geschichte die Heldin. Was ja, haben wir schon oft gesprochen in diesem Podcast, dass ein Bösewicht ja immer von sich denkt, dass er der oder sie die Gute ist. Was ich aber auch ganz interessant fand, das nur geht der Film halt nicht wirklich drauf ein, dass der Film mal zeigt, dass einfach nur auf die 12 hauen nicht unbedingt die Lösung für alles ist. Denn Captain Marvel hat ja, wie halt das Superheldinnen und Superhelden machen, oft so getan. Sie ist hingeflogen, hat halt irgendwas kaputt gehauen und hat halt erwartet, das löst alle Probleme. Nein! Wie es sich dann herausstellt, hat das eben das Kree-Imperium in einen Bürgerkrieg gezogen. Und das ist dann der Grund dafür, warum Darben jetzt diesen Groll gegen Captain Marvel hegt, was ich eigentlich ganz cool finde. Das ist jetzt bei Batman ist das ja auch irgendwie immer so die Diskussion, sorgt Batman quasi dafür, dass er sich seine eigenen Erzfeinde erschafft, weil diese Power Imbalance da ist. Also ganz, ganz nett. Aber dann wird halt wieder nichts draus gemacht. Also,
ja, wollte ich gerade sagen. Das hätte man halt dann weiter irgendwie ausführen können.
Ja.
Noch.
Und nicht durch ein Flashback erzählen. So. Ich spüre das nicht, weißt du? Sie erzählen es dir durch ein Flashback und dann ist es halt gegeben. Das ist jetzt die Prämisse, mit der wir arbeiten. Aber es macht nichts emotional mit mir.
Ja, Flashbacks sind auch immer so ein bisschen lazy irgendwie. Also je nachdem, wie man sie verwendet, aber wenn man sie so verwendet, sozusagen als, ja, hier, guck mal, was noch passiert ist, dann ist es immer so
ein bisschen. Ich gebe da eine geile Antithese, auch wenn das ein harter Vergleich ist. The Dark Knight. Der Joker ist ein Ergebnis daraus, dass Batman Begins passiert ist und dass Batman jetzt verkleidet durch die Gotham geht und Leute verprügelt. Und das wird schon am Ende nur durch die Karte angedeutet, nur durch die Spielkarte. So, und das ist ein viel geilerer Aufbau. Und es funktioniert. Natürlich ist dieser Film nicht The Dark Knight und will nicht The Dark Knight sein. Es soll nur mal ein Beispiel dafür sein, wie geil man so einen Bösewicht mit so einer Origin-Story eigentlich erzählen kann. Oder ein anderes Beispiel, Thor Love and Thunder, der ja auch eher ein Film ist, der die Marvel-Gemüter spaltet. Weil, also, viele hassen ihn, die meisten hassen ihn. Ich liebe diesen Film.
Ich finde ihn auch super lustig.
Aber der hat ja im Prinzip das Gleiche als Bösewicht, ne? Also jemand, der durch die Götter, durch Thor und so weiter halt sehr geprägt ist. Aber der Film fängt ja schon als erster und einziger Marvel-Film überhaupt mit der allerersten Szene mit dem Bösewicht an. Also, dass du ihn so kennenlernst, ohne Helden in dieser Szene. Die Szene ist nur dem Bösewicht gewidmet, es ist nur Christian Bale gewidmet. Und damit hast du seine Motivation etabliert. Und was er Marvels voraus hat, er hat einen echten Redemption-Arc. Der funktioniert. Er ist ja trotzdem ein Bösewicht und er wird auch immer böse bleiben. Und er hat böse Dinge getan. Aber in seiner Story ist er ja der Held. Und am Ende hat er eine Art von Redemption, ohne es ihm abzusprechen, dass er böse Dinge getan hat und den Tod verdient hat. Das ist definitiv cleverer geschrieben und nahbarer geschrieben als Darben. Ich muss schon googeln, gucken, spitzeln. Wie heißt sie denn nochmal?
Ich gebe dir zu, Alien-Namen
schwierig, ne? Aber nicht mal bei Multiple Choice wäre ich drauf gekommen.
Ja. Darben ist eigentlich gar nicht so ein schwieriger Name. Es ist einfach wahrscheinlich nur, weil man halt so nicht so connected zu ihr ist.
Kann man sich vielleicht so im Deutschen herleiten, so die Cree Darben auf ihrem Planeten, ne? Und sie ist, okay, aber egal. Okay. Was ich witzig finde, weil The Marvels fängt ja auch mit dem Bösewicht, mit der Bösewichtin an. Aber das war ja mal mega unspektakulär,
ach, stimmt,
oder?
Doch, stimmt.
Die landen da auf diesem Mond und sie haut dann diesen Stein kaputt und findet halt eins dieser Armreifen und dieser Armbänder. Und
that's it. Ich überlegt, was ich gerade gesagt habe. Ne? Der Film fängt auch an mit dem Bösewicht und an, aber die geht halt nur dahin, buddelt und fertig.
Das war ja, das sagt mir das halt so, nichts.
Glaubst du, dass der jetzt die erste Szene gerade verschwendet?
Ja, das war super
der
weird, weil das
sagt
ja nichts. Das sagt mir ja nichts über ihre Motivation aus. Ja. Das kommt erst danach. Aber da frage ich mich auch, hätte man sich da nicht so 5 Minuten mehr Zeit lassen können, vielleicht so dieses ein bisschen straffen und dafür mehr von ihr zeigen, aber gut.
Aber hier auch wiederum, ich als Miss Marvel-Guckerin war so, oh, da ist ja das andere Bangle, was zu Kamala Khan gehört. Da war ich so, oh, das kenne ich.
Ja, aber viel mehr ist mir da auch nicht in den Sinn gekommen als nee. Das. So. Also das war dann halt, man muss dazu sagen, ich glaube, in meinem Kopf zähle ich das nicht, so wie bei Thor Love and Thunder, weil die Szene damit ja nicht vorbei ist. Also der Anfang ist nicht vorbei. Die Szene ist vorbei, aber nicht der Anfang. Der Anfang hat dann einen harten Match-Cut auf Kamala Khan und verbindet dann über mehrere Szenen alle 4 Figuren miteinander. Und das ist der Anfang des Films. Und deswegen war das so für mich jetzt nicht okay, der Anfang des Films ist dem Bösewicht gewidmet. Nee, gar nicht. Die ersten 2 Minuten, ja, aber nur, um die anderen jetzt endlich einzuführen. Und das ist halt ein Riesenunterschied. Und deswegen ist mein Bösewicht so egal. Und auch das war so ein The-Volume-Moment. Die standen da nur um so ein Loch rum und haben da reingeguckt und haben mit einem Hammer auf eine Statue geschlagen. So, es ist wirklich so, es ist so eine Schmalspur-Version. Ich würde echt sagen, mir fallen wenig schlechtere Bösewichte im MCU ein. Also ein paar der Serienbösewichte sind schlecht. Eccleston's Thor 2 Bösewicht hat man auch vergessen, den Elf. Der war aber wenigstens cool verkleidet. Habt ihr vergessen? Dr. Who?
Ja.
Eccleston war ja,
ja also ich kenne halt die ganzen Staffeln, die Dr. Who-Staffeln mit ihm tatsächlich, aber ich habe es komplett vergessen, dass er im MCU war.
Hat er nur eine Staffel gemacht, glaube ich, ne? Das ist
war
der neunte Doktor.
Also die erste neue
Staffel.
War nicht
der zweite. Er war der fucking Bösewicht im MCU-Film und keiner erinnert sich dran. Und ungefähr auf der Ebene bewegt sich halt Zavi Ashton, ich kenne den Namen leider nicht, als Darstellerin von Darben. Ich meine, das ist das Drehbuch, die Geschichte ist undankbar, aber ich finde schon, dass sie hat so eine komische Art in einem Film, der so witzig und überspitzt ist, geschafft, noch mehr zu overacten als alle anderen.
Das wollte ich auch sagen. Ich finde, sie war ein bisschen sehr dramatisch im Vergleich. Auch selbst in der Diskussion mit den Marvels war es immer so ein bisschen so, weiß ich nicht, hat sie ein bisschen wie so ein Avatar geredet manchmal, also ja, im Vergleich.
Also, ich weiß auch nicht. Als würde ich mal.
Aber voll schade.
Als würde ich beim Pen and Paper zuschauen und nicht bei einem Film.
Aber das war vielleicht dann irgendwie auch, weiß ich nicht, der wirklich dann der Geschichte auch geschuldet. Und dann dachte sie, nee, ich weiß nicht. Ja, fand ich,
ganz ehrlich,
ich war
nee, da muss ich der enttäuscht. Regie die Schuld geben. Also, ja. Reshoots oder nicht, egal wie sie die Story geändert haben, die wirkt so out of place im Vergleich zu allem, was in dem Film passiert. Und alles andere ist so abgefahren. Ich meine, da geht's um Katzen teilweise, die Menschen fressen. Und trotzdem wirkt sie out of place. Die ist wirklich so, okay, das ist absolut miscastet und oder misdirected. Würde ich wirklich behaupten.
Habt ihr von ihr noch mal was anderes gesehen? Weil sie hat, ich habe ja diesen Candyman-Film nicht gesehen.
Ich habe Candyman gesehen, aber sie kommt mir dann nicht in.
Aber sie, also sie sieht halt ganz neu, anders, ne?
Ach so, aus. Ach, ihr redet von Nia Dings.
Ja, sorry. Genau, ich dachte, vielleicht habt ihr was anderes mit ihr gesehen und könnt dann so ein bisschen sagen, was sie sonst für Filme macht. Also ich weiß halt, dass ich habe den Candyman-Film nicht gesehen, aber der soll ja ganz gut sein, habe ich so gehört.
Ach so,
ich
du meinst jetzt.
Ich habe auch Schlechtes gehört, je nachdem, wie du fragst. Sag mal, andere Leute frag gefragt. Mal deinen Sitznachbar.
Also ich fand Candyman eigentlich ganz nett. Die Probleme von Candyman würde ich eher beim Skript ansiedeln und dafür ist ja die Regisseurin nicht verantwortlich, sondern Jordan Peele, der das geschrieben hat. Was ich bei Candyman ganz cool fand, der war sehr visuell verspielt. Also der hatte ein paar coole Sachen und davon sehe ich jetzt bei The Marvels nicht viel. Wir haben ganz am Anfang diese Comic-Szene, wo Kamala Khan sich da in ihren Tagträumen hineinträumt, in ihren, ja, in ihre
Aufeinandertreffen. Und die ist ja auch übernommen von Miss Marvel quasi, von dem Stil.
Dann
und
haben
ich
wir
wette an Ergebnis der Reshoots.
Dann haben wir vielleicht noch ein paar Mal, wo, keine Ahnung, Captain Marvel irgendwie ihr Raumschiff verlässt und die Kamera sich cool dreht. Aber ansonsten ist das alles sehr 0815 und wir sind ja jetzt im Spoiler-Part. Auch der Endkampf. Boah, erstmal ist der krass unspektakulär und ist es auch echt nicht gut gedreht. Wir haben, das ist in einem schwarzen oder in einer dunklen Umgebung und die Bösewichtin hat ein dunkles Oberteil an oder ein dunkles Kostüm an. Also das sieht man auch sehr wenig, das fand ich echt nicht gut. Ich bin die ganze Zeit gerade am Googlen, aber ich finde sie nicht, weil angeblich hat eine von den Marvels auch in Candyman mitgespielt, aber ich sehe es jetzt gerade nicht. Naja, da sollen die sich angeblich erkennen. Gut, egal.
Aber was ich eigentlich noch fragen wollte, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben und wo ich überlegt habe, ob das vielleicht ein Reshoot war oder nicht, ist diese Musical-Szene. Was sagt ihr zu dem Musical-Planeten?
Das wäre meine persönliche Hölle. Also, wenn ich mir überlege, ich müsste den ganzen Tag singen und tanzen, also entweder würde ich sofort sehen, dass ich von diesem Planeten wegkomme oder keine Ahnung was machen. Marco, du gleich, aber ich wollte nur sagen, das ist das Einzige, was mir von diesem Film, glaube ich, in Erinnerung bleiben wird.
Und die sich erbrechenden Katzen.
Und die sich erbrechenden Katzen, aber das ist so das Einzige.
Die Idee wird bei mir in Erinnerung bleiben, aber ich könnte dir jetzt nicht die Melodie pfeifen. Und wenn du schon Disney-Musicals verarschst, dann muss die Nummer aber so gut sein, dass du die Melodie nicht vergisst. Das würde ich reinwerfen. Und dafür haben sie den Witz zu lange gezogen.
Ja.
Ich finde, sie haben ihn einerseits zu lange gezogen, aber andererseits hat es auch so ein bisschen, es war so eine
ich weiß nicht mal, was du sagen willst.
Ich will sagen, es ist wie sozusagen, man hat eine Box mit, das ist das Musical, zwischen die anderen Szenen gestellt. Compartmentalisiert. Wie heißt denn das Wort? Es ist so ein Abschnitt, den man einfach so reingesetzt hat quasi, und das würde ich sagen. Aha. Und ich habe halt gedacht, einerseits war es irgendwie ein bisschen zu lang und dann war der Gag verloren, aber andererseits hätte man halt diese Musical-Leute oder diese Fähigkeiten sozusagen statt zu sprechen, zu singen, hätte man halt in diesem Endkampf zum Beispiel noch irgendwie ganz anders einsetzen können. Also man hätte doch zum Beispiel, weiß ich nicht, dass sie mit ihren Stimmen irgendwas zerstören oder damit irgendwas abfeuern oder so. Und deswegen fand ich halt, das ist ein bisschen random, weil es halt danach nie wieder drauf eingegangen ist irgendwie, dass sie halt auf diesem Planeten sind, der diese speziellen, wo die Leute diese speziellen Fähigkeiten haben.
Also es hat nur, was du sagst, keine Rolle mehr gespielt, ja.
Was du sagst, Compartmentalization nennt man das. Und das heißt auch die Abschottung oder die Bereichsbildung.
Genau, ich wollte, das ist nämlich so ein Bereich innerhalb des Films, der halt random da war und dann wurde nie wieder drüber gesprochen.
Ja. Ich würde dem Bereich aber vorwerfen, das ist ganz gefährlich fürs MCU, dass es holt dich schon sehr raus. Weil das ist jetzt gerade ein Meta-Gag auf Disney, die diesen Film produzieren. Und auf nichts anderes. Ne? Es hat nichts mit dem restlichen MCU zu tun. Und es ist auch so ein bisschen vierte Wand durchbrechen, etwas, was ja das MCU bis Deadpool zumindest nicht machen will. Weil, ich meine, die haben gesungen und ich habe Musik gehört. Oder habe ich mir, oder bilde ich mir das gerade ein? Da war doch auch Musik. Also ja, ja. Musik. Mhm. Aber wo kam die denn auf einmal her? Ich habe da niemanden gesehen, der da mit Musikinstrumenten auf einmal aufgetreten ist. Und das ist die Musik.
Die waren irgendwo im Hintergrund, Marco.
Ja, haben die Leute irgendwie Bluetooth-Boxen in den Hosentaschen? So klang das auch nicht. Weißt du, es war einfach eine richtige Musical-Nummer, Bollywood-Style. Und es war zwar lustig für den Moment, aber gleichzeitig erinnert es mich so hart daran, ich guck gerade einen Film. Wenn du das jetzt vergleichst mit Guardians of the Galaxy, da ist die Musik, die gespielt wird, wird auch da gespielt gerade. Die hören die Musik. Deswegen reißt es sich nicht raus. Deswegen ist es nicht komplett raus. Es sei denn natürlich, du hast sowas wie das Finale in Volume 2, in dem auf einmal Chris Pratt anfängt, seinen Vater zu prügeln, Ego. Und dann kommt noch mal die Musik The Chain, aber vom Anfang. Also du hast ein Fallback. Und dann ist durchbricht es nicht die vierte Wand, sondern dann zeigt es die Charakterentwicklung, die er vom Anfang des Films bis dahin gemacht hat. Und dann hat das eine künstlerische Aussage, die nicht die vierte Wand durchbricht. Aber diese Musical-Nummer durchbricht eigentlich die vierte Wand für einen Meta-Gag, der dir zwar in Erinnerung bleiben wird, aber wo man sich am Ende auch fragen muss, war es das wert? War es das wert?
Ich habe auch gedacht so, okay, warum ist es da? Irgendwie beschwere ich mich nicht, weil ich es witzig finde, aber irgendwie ergibt es auch nicht so richtig viel Sinn.
Ja, das ergibt keinen Sinn.
Und bei halt Guardians ist es halt so, dass dieser ganze Plot, oder das wird ja auch so, also Musik hat ja eine viel größere Rolle innerhalb der Geschichte oder dem Film an sich. Und ja, aber es ist, ja, wie du schon meinst, es ist natürlich in Erinnerung geblieben. Es ist was Neues, es ist was anderes, aber es ist auch ein bisschen random vielleicht.
Ich habe in diesem Podcast scheinbar die Funktion, Begriffe einzuwerfen oder Begriffe zu erklären. Das nennt man diegetisch. Also Musik ist entweder diegetisch, das heißt, sie findet in der Szene statt, weil zum Beispiel wie bei Guardians of the Galaxy, weil jemand in ein Radiolaut dreht oder nicht. Und es gibt non-diegetische Musik, also Musical-Musik, die halt aus dem Off eingespielt wird. Mhm. Und hier war das halt ganz klar non-diegetisch. Ich wollte noch mal ein bisschen was über die Struktur erzählen oder sagen. Und zwar, was mir halt auch aufgefallen ist, auf den ersten Blick kommst du aus dem Kino raus und sagst, das war jetzt ein lustiges, buntes Abenteuer. Aber je länger man drüber nachdenkt, also so geht es zumindest mir, je länger ich drüber nachdenke, desto unrunder oder irgendwie irgendwas funktioniert in der Struktur nicht. Denn Marco, dir ist es ja ähnlich gegangen, wir saßen im Kino und klar, der Film geht nur 105 Minuten, aber er wirkt deutlich länger. Also in vielen Szenen ging es mir so, boah, das zieht sich jetzt aber doch ganz schön dafür, dass das ja eigentlich so ein kurzer Film ist. Und ich habe mich gefragt, woran das liegt. Und ich habe so mehrere Antwortmöglichkeiten. Mhm. Also zum einen der Storystrang B, also das mit den Eltern auf dieser Raumstation, das ist vollkommen irrelevant für den Rest der Geschichte. Also den kannst du eigentlich wegschneiden und du kannst den Film trotzdem verstehen und das Ende ist das gleiche. Also glaube ich zumindest, wenn das so ist. Und was mir auch so aufgefallen ist, also da haben wir auch schon drüber geredet, die Story und die Konflikte zwischen den Figuren geben nicht so viel her. Und der Film hat halt auch viele ausufernde Kampfszenen, die das Ganze auch ein bisschen in die Länge ziehen. Mhm. Und eben um dieses gleiche Gimmick konstruiert wurden, also dass unsere Helden ihre Positionen wechseln. Und jetzt ist meine Erklärung, das ist mein Hot Take. Es wird wahrscheinlich nicht standhaben, aber ich sag's trotzdem mal. Das Drehbuch wurde ja neben Nia DaCosta noch von Megan McDonnell, Elissa Karasik und Zeb Wells geschrieben. Zeb Wells hat kein Story-Credit. Und das sind alles Serienautorinnen und Autoren. Und jetzt mein Hot-Take ist, vielleicht ist es einfach tatsächlich zu wenig Stoff für einen ganzen Film, sondern es ist halt eher Stoff für eine Serienfolge, für eine Überlänge. Und deswegen wirkt das Ganze irgendwie in die Länge gezogen.
Also inhaltlich und von den Fallhöhen her wirkt es auf jeden Fall wie eine Serienfolge. Man denkt sich, warum muss das jetzt ein epischer Film sein, weißt du? Für die paar zwischenmenschlichen Probleme, die sie haben, das auf jeden Fall. Ich habe ja gesagt, diese zwischenmenschlichen Probleme werden ungefähr in der Hälfte des Films gelöst oder sogar noch ein bisschen früher. Die machen eine Gruppenumarmung und dann sind alle Probleme, die sie untereinander haben, für immer gelöst. Und das ist in der ersten Hälfte des Films. Das ist etwas, was jeder andere Film viel später gehabt hätte. Und deswegen habt ihr so unterbewusst das Gefühl, so, what's the point, kommt zum Schluss. Weil du kennst das von anderen Filmen, dass nach zwei Drittel frühestens diese zwischenmenschlichen Probleme gelöst werden und dann das epische Finale kommt. Aber da kommt erst die zweite Hälfte des Films. So, also deswegen fühlt sich da alles, ich glaube, am Anfang war er relativ zackig, der Film. Mhm. Und auf einmal hat man das Gefühl so, ja, wann geht's denn jetzt zu Ende? Weil irgendwie ist doch schon alles Zwischenmenschliche gelöst. Jetzt müsst ihr ja nur noch die Bösewichte besiegen. Das ist ja, ja im Prinzip das.
Ja, das klassische Marvel-Bösewicht am Ende, Showdown-Erlebnis. Ja,
und das ziehen sie aber dann halt weit über eine Stunde. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, warum das sich so unrund anfühlt, wenn er dann da auch keine echte Fallhöhen hat und so. Dem würde ich das zu Schulde. Bei Drehbuchangaben bin ich mal ein bisschen vorsichtig, weil ich garantiere dir, es haben noch mehr Leute dran geschrieben, die keinen Credit gekriegt haben. Weil wenn schon so viele mit dabei sind und es gab so viele Nachdrehs und alles, es gab, weißt du, irgendein Drehbuchdoktor, ich habe ja schon deinen Namen bei Doctor Strange erwähnt, der hat ja nicht mal einen Credit auf IMDb dafür gekriegt. Ja, also das ist relativ, also umso mehr Leute jetzt schon offiziell da reingeschrieben sind, umso mehr gab's noch im Hintergrund. Mhm. Und deswegen weiß ich nicht, ob's daran liegt. Ich finde, das ist so ein Ding, wenn es um die Stakes geht und das Drama, da merkt man schon, dass man Reshoots, glaube ich, in Filmen lockerer gemacht hat. Das ist halt meine starke Vermutung. Ich glaube, der hat sich ganz am Anfang viel ernster genommen und dieses Annihilator-Ding war ein viel wichtigeres Thema. Und dann hat das Testpublikum so negativ darauf reagiert, dass sie sich gedacht haben, okay, wir müssen es in eine leichtere Tonart bringen und auch mehr erklären vielleicht. Und deswegen glaube ich auch, dass diese Einführung von Kamala Khan erst im Edit passiert ist, weil danach greift dieser Film diese Tonalität nie wieder auf. Nie wieder. Nicht mal ein bisschen. Und das macht sogar die Miss Marvel-Serie besser dann als The Marvels. Und deswegen wirkt es dann doch ein bisschen wie Stückwerk. Mhm.
Ja, das sehe ich auch so. Diese Trainingsmontage, die wir ja haben, fand ich übrigens mal ganz nett, dass gibt's ja in vielen anderen Serien, wo man sich denkt, okay, ihr habt irgendwie eure Superfähigkeiten nicht so wirklich in den Griff, warum übt ihr nicht mal ein bisschen? Und hier machen sie das ja, fand ich gut. Aber ich glaube, das war zur Hälfte des Films, oder? Es war nicht die zwei Drittel, ne?
Ja, das ist ein guter Punkt. Es gibt eine ungeschriebene Regel, und ihr müsst mal drauf achten, ne, wenn ihr alle Filme schaut. Es gibt eine ungeschriebene Regel, die mehr oder weniger zufällig passiert. Fast alle Montagen, die ihr seht, also wenn es wirklich so eine Montage passiert, auf Musik und Leute machen irgendwas und ganz viele Dinge haben hintereinander geschnitten, passiert ziemlich genau in der Mitte von einem Film.
Ah,
okay. Ihr könnt da mal Pause drücken, wenn ihr gerade einen Streaming-Film schaut, dann seht ihr schön den Ladebalken. Das ist ziemlich genau in der Mitte, sehr, sehr oft. Nicht automatisch, nicht immer. Ich glaube, beim Rocky ist es zum Beispiel ein bisschen später. Aber es ist ziemlich genau in der Mitte. Und ich habe drüber nachgedacht, ich dachte auch gerade wie du, das muss ja in der Mitte gewesen sein, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, nee, ich glaube, das war eben nicht in der Mitte. Ich glaube, das war ein bisschen früher, weil der Film geht noch ewig und es zieht sich einfach ewig. Also, es ist halt so schwer auseinanderzuhalten, ich habe da mal nicht die Zeit gestoppt. Normalerweise ziehe ich gerne so ein Chronographenuhr an bei einem Film und stopp einfach die Zeit, damit ich immer so gucken kann. Und nach manchen Sachen kann man die Uhr stellen. Zum Beispiel, dass die Helden den ersten Schritt in die neue Welt machen. Ist bei vielen Filmen, bei 2-Stunden-Filmen sehr oft nach 20 Minuten. Nach ziemlich genau 20 Minuten, ihr könnt dann auf die Uhr schauen, so, ah ja. Und bei Montagen halt genauso, ne? Oh, die Hälfte des Films ist vorbei. Ich glaube, wir haben alle gedacht, oh, jetzt ist, also unterbewusst, weil wir drauf konditioniert sind, oh, da ist eine Trainingsmontage, sie meistern gerade ihre Fähigkeiten, das ist die Mitte des Films. Deswegen kann es ja nicht mehr so lange dauern, bis der Film vorbei ist. Aber entweder gefühlt oder tatsächlich geht der Film dann noch so lange, dass es sich unrund anfühlt. Und ich glaube, dass das hier passiert ist. Ich glaube, diese Trainingsmontage ist nach 40 Minuten.
Mhm.
Aber meint ihr jetzt die Struktur mit unrund? Weil am Anfang habt ihr ja beide gesagt, dass ihr es den Film eigentlich doch runder fandet. Also meint
runder,
ihr jetzt in
als
dem
man
Fall,
denken würde.
Okay, aber nicht komplett rund, eher so oval.
Ja, je länger man drüber nachdenkt, also oder auch so dieses Unbewusste, es fühlt sich irgendwie länger an, als der Film eigentlich ist. Weil zum Vergleich, Marco und ich, wir waren ja gestern in der Pressevorführung zu die Tribute von Panem, Songbirds and Snakes. Der
dürfen
Film
wir schon
ist,
drüber reden?
Ich will nur
nicht
sagen,
dürfen nicht spoilern, ich gehe da erst morgen
okay
rein.
Ich will nur sagen, der Film ist deutlich länger. Und okay, dann mehr darf ich, glaube ich, nicht sagen. Aber
warte, wann kommt das hier raus? Nächsten Morgen? Also morgen nach
heute.
Dem Aufnahmetag?
Aber das ist der Film, dass der Film
dann dürfen
länger
wir nicht drüber reden, tatsächlich.
Nee, ich sag ja nichts. Ich sag nur, der Film ist deutlich länger. Und deswegen kürze ich mich jetzt hier und sag jetzt nicht mehr.
Den Rest könnt ihr euch denken.
Ja. Okay, also das, dann haben wir das auch geklärt. Worüber wir auf jeden Fall noch mal reden müssen, ist natürlich, es ist ein MCU-Film, dementsprechend gibt es natürlich auch Sachen, die jetzt auf andere Filme noch einspielen. Also welche Auswirkungen hat der Film denn jetzt eigentlich für das MCU? Denn eventuell machen davon auch Leute abhängig, ob sie den Film gucken oder nicht. Beziehungsweise wir sind ja im Spoiler-Part, ihr habt den Film schon geguckt. So, und hier gibt es eigentlich zwei Sachen, die erwähnenswert sind. Monica Rambeau wird ja im Finale in eine andere Dimension geschickt oder geschmissen. Und wir sehen jetzt, wo sie da auftaucht. Und zwar trifft sie dort auf eine Version ihrer Mutter, die sie aber nicht kennt. Und die, ich glaube, sie nennen sie Binary, oder? Das ist so ja, die Superheldin Binary.
Das ist einer der Alternativnamen für Captain Marvel.
Genau, sie ist Captain Marvel in der Dimension, weil es scheinbar Carol Danvers nicht gegeben hat. Oder sie bei dem Unfall mit dem Raumschiff irgendwie vielleicht ums Leben gekommen ist. Wer weiß.
Nee, sie sagen ja im Film selber, es hätte alles anders kommen können, wenn wie geplant Monica Rambeau die Pilotin gewesen wäre. Sie hätte eigentlich Captain Marvel werden müssen. Was auch ein bisschen weit gefasst ist, weil dafür musst du genau wie Captain Marvel in diesen Antrieb erstmal schießen. Auf die Idee musst du erstmal kommen.
Ja, oder der ist beim Absturz halt explodiert oder so, keine Ahnung. Aber ja, stimmt, du hast recht. Da gab's ja auch im Captain Marvel, haben sie ja oft drüber geredet, wenn ich das Wettrennen gewonnen hätte, wäre ich im Cockpit gesessen, klar. Außerdem, aber viel wichtiger, sie trifft eine gewisse blaue Person. Und da dachte ich mir, die kenne ich doch. Und zwar, das ist Hank McCoy, a.k.a. Beast aus den X-Men-Filmen. Und zwar den alten X-Men-Filmen. So.
Aus Last Stand.
Ja, was bedeutet das jetzt? Also, es ist eigentlich das, was wir schon mit Doctor Strange 2 so gesehen haben. Sie bereiten mehr und mehr die Rückkehr der X-Men vor, oder?
Mhm. Ja, ich glaube auch.
Ja. Ja, wieso, oder? Da gibt's ja keine Zweifel. Ich meine, eine größere Kamera schaut und siehst das X im Hintergrund im Labor. Ja. Also, jetzt haben wir wirklich die X-Men confirmed. Aber es war ja klar, es war nur eine Frage der Zeit. Also, es muss einen auch nicht wundern. Aber hier sieht man es jetzt auch mal richtig, richtig und nicht wie diese Andeutungen wie in WandaVision oder wie sonst. Ich muss gerade überlegen, wo haben sie es noch schon angedeutet? Ich meine, allein schon die Tatsache, dass Kamala Khan eine Mutantin ist, ist ja schon X-Men.
Ja.
Also ein Acknowledgen davon. Und aber auch, auch beim länger drüber nachdenken, ist mir dann auch aufgefallen, wie blöd das ist, diese Szene. Weil du hast diese eine Fallhöhe. Zwei Fallhöhen hast du in dem Film. Das eine ist Monica Rambeau.
Ist, ganz kurz, mal, können wir erklären, was eine Fallhöhe, müssen wir erklären, was eine Fallhöhe ist? Oder ganz kurz, Fallhöhe bedeutet einfach, so emotional gesehen, dass ein Tiefpunkt. Also, dass unsere Helden nicht einfach immer gewinnen, sondern eine emotionale Fallhöhe ist, dass sie eventuell
auf dem Spiel steht.
Das, was auf dem Spiel steht, dass sie auch scheitern könnten oder im schlimmsten Fall sogar sterben könnten. Mhm. Und was ja, sie ist jetzt nicht gestorben, aber wenn du in eine Paralleldimension irgendwie geschmissen wirst, das ist schon auch eine emotionale Fallhöhe, die dann aber durch, ja?
Also ich weiß, es ist immer so ein bisschen mein Ding mit Marvel gerade, dass ich, für mich ist es dann immer nur so eine halbe emotionale Fallhöhe, weil die Leute ja doch dann irgendwie noch leben. Und natürlich jetzt klar, für Kamala und Carol wissen sie jetzt nicht, wann sie zurückkommt, aber irgendwie wird ja impliziert, dass es möglich ist.
Ja, das ist es ja, worauf ich hinaus will. Du hast zwei Fallhöhen gehabt in diesem Film. Nur zwei. Das eine ist, die Mutter ist mal irgendwann gestorben. Das ist der Motivator für all den Konflikt, den sie überhaupt haben. Und weil Carol nicht da war und so weiter und so fort. Und dass Monica Rambeau am Ende in einer anderen Realität verschwindet. Für immer gestrandet oder was auch immer. Und was macht die mit Credit Scene? Diese zwei Fallhöhen ziehen sie zurück. Sofort. Das ist wirklich so, okay. So, es ist ja wirklich pointless, was ich gerade alles gesehen habe. Außer natürlich, oh, X-Men, haha. Was ja immer nur das Versprechen ist auf, guck mal, nächstes Mal wird noch krasser und besser. Hm. Du hast gerade einen Film gesehen, der war okay, aber der nächste Film wird grandios.
Ich verstehe es halt auch nicht so richtig, weil irgendwie, das wurde jetzt ja schon bei einigen Marvel-Projekten in der neuen Phase irgendwie kritisiert auch eben, dass diese Fallhöhe oder eigentlich auch schon, da hat jetzt quasi Gamora dann zurückgekommen ist als andere Version. Und ich weiß, ich Also ich frage mich halt so, wollen die das nicht mal wieder anders machen auch? Oder sind die jetzt einfach zu sehr in diesem Paralleluniversum-Multiverse-Strang so sehr gefangen, dass es jetzt gar nicht mehr möglich ist sozusagen?
Und selbst
so
wenn du das machst, kannst du ja damit was machen. Also jetzt Volume 3 ist ein perfektes Beispiel dafür. Gamora ist wieder da. Etwas, was James Gunn ja eigentlich nie wollte. Ne? Die haben ihm das ja weggenommen quasi mit Infinity War. Und jetzt muss Gamora sterben. Pech gehabt für deine Trilogie. Und was mache ich jetzt damit? Und er hat das Beste draus gemacht. Weil wir alle gehen da rein und denken, ja, natürlich kriegt Peter Quill sie zurück und bla bla bla. Und dann guckst du halt Guardians of the Galaxy Volume 3. Und die Message, die dahinter steckt zwischen Gamora und Pete, ist halt so viel vielschichtiger und näher an der echten Welt, wie man mit Trennung umgehen muss. Und dass eben nicht alles blauäugig so passiert, wie man sich das vorstellt. Er macht was damit. Er macht was damit und kreiert eine echte Fallhöhe wieder. Es muss ja bei einer Fallhöhe nicht immer um Tod gehen, sondern darum, dass alles, was du dir gewünscht hast, eben nicht in Erfüllung gehen kann, ist schon das. Und mir fehlt das halt, jede Art von Fallhöhe fehlt mir in The Marvels. Und deswegen habe ich einen Tag später nur, weißt du, ich saß im Film und habe schon gedacht, so auch bei den Credits, so, das war jetzt viel netter, als ich gedacht habe. Ich hatte ja eigentlich eine ganz okay Zeit. Aber ich habe schon im Kino gesagt, Fabian, du wirst dich erinnern, wir saßen nebeneinander. Ich habe schon gesagt, aber ich glaube, alles, was ich gesehen habe, ist furchtbar egal. Und ich habe einen Tag später nochmal drüber nachgedacht, so ja, das ist es. Es ist eigentlich furchtbar egal, alles. Und deswegen habe ich dem Film, erst so mitten im Film habe ich gedacht, hey, das ist doch ganz nett. Ich gebe ihm so eine 3 von 5 auf Letterboxd, so 6 von 10 als Wertung. Aber schon bei den Credits so und am Tag danach, wenn ich ganz ehrlich mit mir bin, ist das doch eigentlich eine 2,5 von 5. Ey, das ist nett. Das ist ja kein absolutes Abwatschen. Man kann es gucken. Die meisten Marvel-Filme kann man gucken. Aber das ist nichts, was hängen bleibt, was dich weiter beschäftigen wird. Nichts davon. Nicht mal die Mid-Credits ziehen. Weil es war doch eh klar, dass irgendwann die X-Men kommen. Das kündigen sie seit Jahren an. Es wird ja Zeit. Und ja.
War das eigentlich überhaupt die Mid-Credit-Scene oder war das das Ende des Films?
Eine Mid-Credit-Scene.
War die Mid-Credit-Scene nicht das andere?
Das war das Ende.
Echt?
Die Young Avengers war das Ende und das ist eine Mid-Credit-Scene. Und es gibt zwar keine Post-Credit-Scene, aber wer unbedingt von euch da draußen sitzen bleiben will und trotzdem diesen Spoiler-Part hört, es gab am Ende, ich habe noch im Kino gesessen und gesagt, okay, jetzt kommt bestimmt ein Katzengag. Es kam kein Katzengag, aber es kam das Katzengeräusch, das Flirken-Geräusch. Oder was auch immer das ist. Ja, aber das war's dann auch schon so als. Es ist auch ein bisschen lame. Also da hätten sie echt noch wenigstens einen Gag reinmachen können. Sie wissen ja, dass die Marvel-Fans da sitzen bleiben. Die wissen das ja. Dann dreht halt irgendein Gag. Lasst euch was einfach, was man mit diesen blöden Flirken machen kann. Und wenn die da nur sitzen und auf dem, keine Ahnung, sich am Kratzbaum kuscheln oder so. Irgendwas. Wisst ihr noch, wie Homecoming, Spider-Man Homecoming geendet ist? Was da die Post-Credits war? Da kam Captain America rein, der immer in diesen Promo-Videos war, kam rein und hat halt gesagt so, ey, hier gibt's nichts zu sehen. Was habt ihr gedacht? Oder nee, das ist so ähnlich. Also was hat er gesagt? Manchmal wird man enttäuscht. Er hat irgend so einen Kalenderspruch
gebracht.
Ja,
ich erinnere mich. Aber ich weiß auch nicht mehr genau, wie es war.
Das war halt ein geiler Gag, ehrlich gesagt.
Also, oder man hätte einfach ein Flirken, wie er so ein Glas Wasser vom Tisch kickt mit der Pfote. So.
Ja. Es gibt 3 Millionen Katzenvideos da draußen. Wir nehmen eins davon, das jeder kennt und verarscht das und macht das halt nur mit dem Flirken. Das ist der Gag. Ja. Ich hab euch gerade geschrieben. Kevin Feige, ich hoffe, du hörst zu. Das hättet ihr machen können. Macht es für den Disney Plus Release.
Ja.
You're welcome.
Bitte. Ja. Eure Quadrataugen. Ja.
Jetzt hatte ich noch zwei Sachen auf dem hier im Themenzettel stehen, aber ich glaube, die überspringe ich in Anbetracht der Zeit. Denn,
aber Young Avengers müssen wir ganz kurz, oder nicht?
Ja, okay, gut. Dann will ich vielleicht noch ganz kurz über die Young Avengers sprechen, denn in einer der Endszenen trifft Miss Marvel auf Kate Bishop, aka Hawkeye, die wir aus ihrer eigenen Serie kennen. Und sie reist eben an, ich weiß gar nicht, das Wort Young Avengers fällt nicht, aber es ist klar, worauf das hinausläuft. Sie wird eben so eine Teenager-Truppe zusammentrommeln. Und zwar, die besteht aus, also ihr, Kate Bishop, dann wird Cassie Lang schon erwähnt aus Ant-Man. Dann wahrscheinlich auch America Chavez, aka Miss America aus Doctor Strange 2. Und wer dann noch mitspielen wird, ist, lass mich mal schauen, Riri Williams alias Ironheart
Die schon wieder komplett vergessen.
Ja, oh Gott, unklar.
Ah, die kennt Marco noch gar nicht.
Ja, genau.
Die ist in Dingsbums Black Panther 2.
Genau, ach, Wakanda Forever. Ach, stimmt, da ist sie ja drin. Wakanda. Genau. Aber deswegen habe ich ja gesagt, Wakanda Forever könnte nochmal wichtig werden. Deswegen muss ich es wahrscheinlich...
Genau. Die angekündigte Serie Ironheart wurde aber auf unbekannte Zeit verschoben. Also insofern ist ein bisschen unklar. Dann ebenfalls unklar ist Nathaniel Richards alias Iron Lad. Der ist noch nicht eingeführt worden. In den Comics ist er der eigentliche Gründer der Young Avengers. Insofern ist unklar, ob er überhaupt auftaucht. Dann gibt's halt noch Kid Loki, also Jack Weil und Loki. Aber irgendwie so ganz passt das nicht. Der ist da ja eigentlich in seiner eigenen Sache drin gewesen. Keine Ahnung, ob der jetzt aus dem Paralleluniversum oder aus dem Multiverse zurückgeholt wird und dann den Young Avengers beitritt. Wer weiß. Dann noch Tommy und Billy Maximoff, alias Speed und Wiccan. Die kennen wir aus WandaVision, wobei... Naja, also sie waren da ja nur...
Würde mich jetzt wundern.
Ja, genau, sie waren da ja nur eingebildet. Insofern, vielleicht kommen sie aus einer anderen Paralleldimension. Aber so ganz, also da müssen sie noch ein bisschen was machen. So ganz passt es aktuell noch nicht. Und Eli Bradley, das ist Patriot, der hatte wohl ein Cameo in Falcon and the Winter Soldier. Aber ja, also auch, ob der jetzt wirklich eine größere Rolle spielt, weiß ich nicht. Das sind die Young Avengers.
Die Szene fand ich aber süß, wie Kamala einfach versucht hat, Nick Fury zu sein und irgendwie so, ich bin voll wichtig und mach das. Und, und hier Kate Bishop nur so, ich find's richtig witzig, tell me more, du bist lustig, so. Lass hier bleiben.
Du darfst mitmachen, bitte. Das ist sehr cute, ja. Das war cool. Ja, ich meine, ja, Ausblick auf immer mehr Content. Ich glaube aber, das würde sich wahrscheinlich für eine Serie eher anbieten, oder? Was meint ihr? Wird jetzt keine, neben den Avengers-Filmen noch keine Young Avengers Teil 1 bis 5 geben, oder?
Oh, ich glaube, das wäre super eigentlich als Serie, so als auch so ein bisschen mehr Teenager-Angebot von Disney.
Das ist eh urbaner auch, also sowohl, also es passt ja so auch örtlich, ne? Hawkeye, die junge Hawkeye ist ja New York und Kamala Khan ist New Jersey. So, also da gibt's schon örtliche Überschneidungen. Das wird sich voll für eine Serie anbieten. Das brauchst du ja nicht als Kinofilm. Das hat uns ja die Hawkeye-Serie gezeigt. Macht halt eine nette, coole Serie.
Mm. Aber ich will auch alles mit Kamala Khan einfach gucken.
Ja, ich auch.
Weil ich die Figur einfach liebe.
Ja. Ich auch. Das ist aktuell meine weibliche Lieblingsfigur im MCU.
Ich hoffe wirklich, dass sie den Erfolg bekommt, der ihr mit Miss Marvel irgendwie ein bisschen vergönnt wurde. Dass sie das hoffentlich dann auch wirklich den Sprung auf die große Bühne schafft und dass sie die Publikumsliebe bekommt, die sie verdient. Dann habe ich jetzt noch eine Sache, die ich euch vorher nicht mitgeteilt habe, weil sie mir so noch spontan eingefallen ist. Und zwar eine Prognose. Denn scheinbar, warum wird der Film kein Erfolg, habe ich es jetzt mal hier genannt. Denn es gibt so einige Box-Office-Prognosen, dass The Marvels wahrscheinlich so in Anführungszeichen erfolgreich wird wie Ant-Man 3. Also wird wahrscheinlich sein Budget wieder einspielen, aber es wird also um Längen nicht an den Erfolg von Captain Marvel anknüpfen, der ja irgendwie wie viel eingespielt hat? Über 1 Milliarde oder so? Also das nicht. Jetzt ist so die Frage, warum? Weil man hätte ja schon so sagen können, jede, die Captain Marvel gesehen hat, die geht jetzt auch in Captain Marvel 2. Aber offensichtlich ist es nicht so. Was glaubt ihr, warum wird der Film aller Voraussicht nach kein Erfolg? Lisa, kannst du dir das erklären?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist einfach so ein bisschen vielleicht doch auch diese Marvel-Müdigkeit oder einfach dieses Überangebot irgendwie. Und dass Leute auch, ich sag mal so, also Captain Marvel ist ja im MCU, also man kennt sie zwar, aber sie ist jetzt, glaube ich, auch nicht so der Charakter, wo Leute sind so, oh krass, ich wollte jetzt noch einen Film mit ihr sehen, also jedenfalls im Vergleich zu anderen Charakteren. Und ich glaube, das ist dann einfach so ein Film, wo Leute eher drauf warten, dass es auf Disney Plus ist, weil ja eben die Disney Plus Releases auch irgendwie relativ schnell gerade nach den Kino-Releases kommen. Und das dann vielleicht auch gerade vielleicht auch wegen, weiß ich nicht, Inflation oder so, die Priorität dann eher auf einem anderen Kinoticket liegt, wenn man halt weiß, dass man das dann vielleicht im Streaming-Angebot kriegt.
Ich finde, die Marvel-Fatigue ist immer ein Argument, das natürlich greifbar ist, aber Guardians war erfolgreich dieses Jahr und Across the Spider-Verse war dieses Jahr sehr erfolgreich. Also viel erfolgreicher sogar als der erste Film. Deswegen ist mein Argument dann immer, wenn der Film besser wäre oder das Interesse einfach viel größer wäre, dann würden auch mehr Leute reingehen. Also es könnte auch erfolgreich sein, aber warum ist es denn nicht erfolgreich?
Ich weiß gerade das andere
Stichwort, das du gesagt hast mit Captain Marvel, das interessiert die Leute gar nicht so sehr. Ich finde, das ist ein gutes Argument, weil das ist etwas, das habe ich ja, das war immer mein Problem mit dem Film Captain Marvel. Ich finde es super, dass das war ja vor Black Widow sogar, ne? Ja, stimmt, es war vor Black Widow. Damit war es der erste MCU-Film mit einer rein weiblichen Hauptfigur. Und das ist schon mal gut. Aber ich habe immer daran kritisiert, das ist kein guter Film und das ist keine gut geschriebene Figur. Und das wird denen irgendwann auf die Füße fallen. Und wie viel Hate ich auch dafür gekriegt habe, weil ich hatte immer das Problem, diese Figur ist in dem Film zu perfekt. Und jede Art von Fallhöhe, die sie hat, wird ihr nicht wirklich zugestanden. Die Fallhöhe, die sie in dem Film hat, ist, oh, ich habe jahrelang gegen die Skrull gekämpft und es turns out, die Skrull sind in Wirklichkeit die Guten und ich habe die Guten ermordet. Was der Film immer zeigt, ist, dass sie nicht einen einzigen Skrull ein Haar krümmt in diesem Film. Sie wird immer daran gehindert,
stimmt versehentlich. Nicht. Sorry, es gibt die Szene, wo sie verhört wird und dann blastet sie doch ein Loch in das Raumschiff und einige der Skrulls werden rausgezogen ins Weltall. Die sind eher tot, würde ich mal sagen.
Okay, dann nehme ich das an der Stelle zurück. Aber unmittelbar auch an dieser Szene anknüpfend, sind ihre Hände, ihre Kräfte sind, also sie befreit sich und sie kann ihre Kräfte eben nicht benutzen. Und dann bringt sie eben keinen um. Der Film hindert sie daran, irgendwelche Leute versehentlich umzubringen. Also versehentlich. Und damit hatte ich immer so ein Problem, dass ihre Fallhöhe für mich gar nicht so greifbar war. Und es war ja auch damit gelöst, dass sie am Ende auf einer Wiese nur mal umarmt werden musste. Das war ja auch schon wieder alles ähnlich, ne? Die Fallhöhe, die sie hat, wird dadurch gelöst, dass sie 2 Sekunden traurig ist, alle nehmen sie in den Arm, jetzt ist das Thema gegessen, sie ist jetzt auf der richtigen Seite. Und das ist eine Fallhöhe, vergleich das nur mal mit Superman. Wir haben ja gesagt, sie hat eigentlich ähnliche Kräfte wie Superman, damit ist sie eigentlich ähnlich langweilig. Superman hat ja ein Riesenproblem damit, dass er aufgrund seiner unglaublichen Kräfte eigentlich ein unglaublich langweiliger Held sein müsste. Aber ich fand Man of Steel einen relativ guten Film. Auch wenn er diese Gummiball-Action hatte und so weiter. Aber weißt du, wenn er am Ende den Bösewicht umbringt und dabei selber schreit und heult, weil er das nicht machen will und er gerade einen der letzten Kryptonier umbringt, dann kriegt jedes Mal so Chills. Wisst ihr, was ich meine? Da leide ich auf einmal mit Henry Cavill mit in diesem Moment. Und das ist auch etwas, was Captain Marvel ja nie zulassen würde. Captain Marvel steht moralisch so sehr über den Bösewichten und über allen anderen Figuren in diesem Film, dass sie den Bösewicht in den Shuttle steckt und ihn zurückschickt. Er soll eine Message an die AI liefern. Und damit ist alles vergessen. Das war immer, Captain Marvel stand zu sehr über allem und dadurch war sie als Charakter gar nicht so greifbar.
Ich weiß gar nicht, steht sie wirklich über allem? Weil es ist, also ein großer Teil des Films ist ja auch eigentlich so ihre Identitätskrise oder wer sie wirklich ist und so. Und da beschäftigt sie sich ja auch schon sehr mit ihrer eigenen Vergangenheit und gar nicht so, oder habe ich jetzt falsch in Erinnerung? Also mein Problem mit dem Film war eher so ein bisschen, dass es teilweise einfach ein bisschen, also das Drehbuch einfach ein bisschen langweilig ist, aber gar nicht unbedingt.
Ja, die Frage ist, woher kommt die Langeweile? Ich finde, die Langeweile kommt dadurch, dass die Figur keine echte Falle hört. Was war denn ihre Identität, vor der sie sich immer gefürchtet hat? Es ist so, ey, du warst früher eine coole Kampfpilotin. Du warst die coolste und beste Kampfpilotin. Higher, further, faster. Das ist dein schreckliches Schicksal. Und dann wurdest du versehentlich zu Superman. Ja. Die Bösen haben halt dein Gehirn umgedreht und du hast jahrelang andere Leute umgebracht. Aber dass sie andere Leute umgebracht hat, ist ja gar nicht so das Problem, weil einmal umarmt und alles ist in Ordnung. Das, weißt du, das ist für mich so keine echte greifbare Fallhöhe. Der Charakter interessiert mich gar nicht so sehr. Wir haben alle diesen Film so sehr abgefeiert dafür, was für ein feministisches Statement der Film eigentlich ist. Aber dadurch, dass Marvel jetzt so auf die Schnauze fällt, weil dieselben Leute, die Captain Marvel so gefeiert haben, gehen nicht ins Kino für The Marvels. Also hat sie die Figur in Wirklichkeit gar nicht so interessiert. Es geht eher um das Statement selbst. Wofür steht Captain Marvel als Film? Das mag durchaus wichtig und richtig sein. Aber der Film selbst gibt es eigentlich gar nicht so sehr her.
Vielleicht ist es wirklich so ein bisschen das, dass seit Captain Marvel im Kino war, dann halt auch ein paar andere weibliche Hauptfiguren im MCU eingeführt wurden. Und das was ich auch super cool finde, aber das sozusagen, es hat nicht mehr diesen Novelty-Wert von, was du eben meinst, es ist die erste Protagonistin. Jetzt haben wir noch mehr WandaVision auch gesehen. Ja. Wir haben jetzt Miss Marvel und wir haben, weiß ich nicht.
Vor allem, ich würde sagen, all diese anderen weiblichen Marvel-Figuren hatten oft viel mehr Fallhöhe. Ich meine, WandaVision geht's darum, und das hat auch schon die Serie etabliert, dass Wanda eigentlich der Böse ist. dass sie, das ist ja Downfall, das ist eine Villain-Origin-Story. Für mich war die Serie das ja auch schon. Mhm. Da kann man jetzt drüber diskutieren, ob Doctor Strange 2 das wirklich gut erzählt hat oder nicht. Aber das war's das schon. Das war viel interessanter. Selbst Hawkeye, wo die weibliche Hauptfigur nur 50% des Films ist. Nicht 100%, aber 50%. Selbst das viel interessanter. Kamala Khan viel interessanter, wie wir jetzt auch nochmal in The Marvels sehen. Monica Rambeau auch ein bisschen verschwendet, finde ich, in WandaVision. Aber da ist wenigstens auch wieder eine echte Fallhöhe, die in The Marvels wieder vergessen wird, weil das ist nur so, hättest du mich mal umarmt, als ich noch ein Kind war. Okay, wir umarmen uns jetzt, jetzt ist wieder alles in Ordnung.
So. Ja, Captain Marvel ist so ein bisschen in ihrem eigenen Film ein bisschen ungreifbarer, aber ich finde jetzt in The Marvels, auch im Zusammenspiel mit den anderen beiden, fand ich sie irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht.
Ich finde die neue Black Widow fantastisch. Drin. Die neue Black Widow, auch durch den Black Widow, der Film macht gar nicht so viel mit der alten Black Widow, aber die neue Black Widow ist halt so ein geiles ist ja eigentlich wie ein Recasting, wenn man ehrlich ist. Irgendwann hat man gesagt, okay, Scarlett Johansson ist jetzt raus, wen wollen wir jetzt reinholen? Und das ist die, hier, Dings aus Midsommar. Wie heißt sie nochmal?
Florence Pugh.
Florence Pugh. Und Florence Pugh ist ein Scene-Stealer in allem, was sie macht im MCU. Mm. So, du hast genau das, was du sagst. Wir haben ja auf einmal so viel andere interessante weibliche Marvel-Figuren und auf einmal fällt Captain Marvel da ganz schön ab. Und was ich den Marvels anrechnen muss, ist, sie haben gemerkt, diese Null-Bock-Attitüde, wie es David Hein, glaube ich, beschrieben hat, diese Null-Bock-Attitüde von Brie Larson in dem ersten Captain Marvel, die wird jetzt erstmal vergessen und jetzt ist Captain Marvel in The Marvels eine so viel sympathischere Figur, finde ich. Aber sie ist auch eine Randerscheinung gleichzeitig. Sie ist nicht mehr die Hauptfigur.
Es passt ganz gut mit, dadurch, dass Miss Marvel reinkommt und ihr so ein bisschen so einen Realitätscheck eigentlich auch wieder gibt oder so ein bisschen, dass sie halt neu ist und wie krass das alles ist und so. Ja, aber um nochmal drauf zurückzukommen, vielleicht ist es wirklich. Fabian, hast du noch eine Theorie?
Ja, aber das ist vielleicht auch nur eine ganz kleine. Und zwar hat der erste Captain Marvel ja dieses 90er-Jahre-Feeling gehabt. Also einen ganz stark nostalgischen Faktor gehabt, der jetzt in diesem Film überhaupt nicht vorkommt, weil der spielt ja, weiß ich, entweder in der Jetztzeit oder halt leicht in der Zukunft. Und dass das eventuell auch ein Faktor sein könnte. Vielleicht.
Ich hatte immer eher den Eindruck, man wirft das Captain Marvel vor, dass die so eine Nostalgie-Schiene fahren, die eigentlich gar keine Rolle spielt für den Film selbst.
Ja gut, aber also ich meine, das hat ja offensichtlich
Musik und so.
Ja, aber es hat ja trotzdem funktioniert. Insofern, das können jetzt wir in den Kritikerkreisen sagen, hier, das ist aber hier nicht ganz astrein gewesen. Aber für die breite Masse war das offensichtlich doch irgendwie interessant und spannend. Während jetzt bei dem Film scheinbar, also ich meine, vielleicht straft uns der Film auch am Ende Lügen und wird mega der Erfolg. Aber das ist ja in diesem Film scheinbar nicht so, dass die Trailer und resonieren nicht so mit dem Publikum.
Ich glaube nicht, dass die 90er Jahre so spannend für die Leute waren. Ich habe noch keinen gehört, der Captain Marvel gesehen hat und so, ey, Alter, also die 90er Jahre waren so geil in Captain Marvel. Da ging es schon um andere Sachen. Ich kenne ja Leute, die den Film super abfeiern. Das ist ja okay. Aber dann ist es nicht das. Es war nie die 90er. Es war schon das Statement, das die Figur bedeutet oder auch wie der Film selbst ist. Aber es war nie so, ach, das 90er-Ding ist ja richtig geil. So. Also ich glaube, wenn es nur um Nostalgie ging, ich meine, Wonder Woman 1984 wäre auch erfolgreicher gewesen. Ich glaube nicht, dass es das ist. Ich glaube, wir müssen uns schon wirklich auch für die Figuren interessieren. Und in Captain Marvel war vieles eine Behauptung, was die Figur angeht. Und wenn wir uns wirklich dafür interessieren würden, also wenn wir uns wirklich dafür interessieren würden, würden wir alle ins Kino rennen. Aber es passiert nicht. Es passiert nicht. Und nimm mal, keine Ahnung, jede Art von Sexismus aus dieser Gleichung raus. Von mir aus rennen keine Männer in diesen Film rein. Aber wo sind denn dann all die Frauen, die in Captain Marvel reingerannt sind? Die rennen da auch nicht rein. Die haben da auch kein Interesse dran. Und das kann ich jetzt so forsch prognostizieren, weil die Prognosen sind ja schon da. Er hat anscheinend, also wenn jetzt keine Überraschung passiert, wir nehmen das ja vor dem Wochenende auf, wird das Eröffnungswochenende das schlechteste im gesamten MCU. Und das bei einem Film, der vierte oder fünft teuerste im MCU ist, durch die Nachdrehs, mit 250 Millionen Dollar Kosten. Und irgendwie scheint das Marvel auch gewusst zu haben, die Marvel Studios, weil die Vermutung liegt bei allen nahe, sie haben da relativ in Relation zu den anderen Marvel-Filmen weniger Marketing-Budget reingesteckt.
Aber die durften auch gar nicht so viel Werbung dafür machen wegen der Streiks, oder?
Ja, die dürfen halt die Schauspieler keine Werbung machen.
Genau, ja. Aber ich finde es ganz spannend, weil da müsste man eigentlich noch mal so eine größere Analyse machen zu sag ich mal, im Zielpublikum von so Superhero-Filmen und wie da sozusagen die Aufteilung ist. Weil man hat ja eigentlich an diesem Kinojahr gesehen, dass so Kinothemen oder so Themen an sich, die, sag ich mal, stereotyp eher weiblich sind, sowas wie Barbie und die Taylor Swift, der Taylor Swift-Kinofilm, waren ja ein riesiger, riesiger Erfolg. Genau. Und ist ja gerade Mainstream-mäßig geworden. Deswegen ist es halt schon interessant, dass sozusagen Captain Marvel, was The Marvels, was theoretisch in dieselbe Schiene ja oder diesen Halbjahr mitnehmen könnte, das dann vielleicht gar nicht so tut. Da müsste man vielleicht eher noch mal mehr über, ja, weiß ich gar nicht, Superhero-Filme und die Zielgruppen.
Also eine Superhero-Fatigue ist schon da. Und die Filme müssen sie überkommen. Ne? Also wenn der Film genug Interesse weckt, gehen die Leute rein.
Wir müssen Taylor Swift einfach in einen Marvel-Film bringen. Das ist die Lösung für alles, glaube ich.
Oh Gott.
Die Taylor Swift-Musical-Nummer hätte besser gezogen. Ja.
Aber er war ja ein bisschen drin mit Cats. Oh, ich hatte ein bisschen Flashbacks, als der Cats-Song lief, dieses Midnights. Auch wenn es eine andere Version war, aber ich war so, Katzen und diese Musik im Kino, wann ist das letzte Mal passiert? Ah, bei dem Undenkbaren 2009, nee, wann war das? 2019, 2020? Wann war Cats?
Ich habe ihn nicht gesehen.
In der Pandemie, glaube ich.
Ich glaube, das war ich noch bei Filmstarts. Ich weiß, aber es muss irgendwie so um den Dreh auf jeden
2019,
Fall.
Sagt das Internet.
2019, war es nicht in der Pandemie. da war das Kino einfach nur zu leer. Ich habe den im Kino gesehen. Der ist trashmäßig, ist der eine Kriegsunterhaltung. Also
ich weiß doch genau, wie ich mit Sebastian da saß und wir uns angeguckt haben, was zum absoluten Hölle passiert hier gerade. Das war sehr funny.
Ich habe aber eine abschließende Frage an dich, Lisa. Hier auf Letterboxd, ich habe es extra auf. Ich habe mich auf 2,5 Sterne committed. Fabian hat sich auf 2,5 Sterne committed in einer sehr schönen kleinen Review. Mhm. Ich sehe, dass du dich noch um eine Wertung gedrückt hast. Du hast ihn gelockt als gesehen. Das auch witzig ist, weil dein Profilbild auch so nachdenklich nach oben guckt. Jetzt möchte ich schon gerne wissen, was Lisa Oppermann auf Letterboxd denn geben würde für The Marvels.
Ja, ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe ihn gleich nach dem Kinogang gelockt und obwohl Social Reactions waren schon erlaubt zu dem Zeitpunkt, ne? Ja. Aber ich traue mich immer trotzdem nicht.
Ein paar Stunden später, ein paar Stunden später.
Ich weiß immer nicht, selbst wenn da immer steht, man darf schon Social Reacten, habe ich das immer Angst, dass ich zu viel reacte oder so. Gute Frage. Ich dachte eigentlich, ich gebe ihm 3, aber ich habe Captain Marvel auch 3 gegeben jetzt beim Rewatch und jetzt muss ich irgendwie nochmal gucken, ob ich die wirklich beide gleich gut fand oder nicht. Weil eigentlich,
was ist denn dein Gefühl jetzt? Also was ist besser, Captain Marvel oder The Marvels? Mein Gefühl ist, The Marvels ist besser.
Ja, mein Gefühl ist irgendwie auch gerade, dass The Marvels besser ist.
Aber muss liegt das dann daran, Captain dass du Marvel Captain Marvel zu hoch gewertet hast oder musst du Marvels höher werten
als 3? Nee, also ich würd The Marvels nicht 3,5 geben. Also so gut, ich glaube, da muss ich eher Captain Marvel, oder vielleicht war Captain Marvel auch, manchmal ist es ja so, Filme sind einfach anders, also die haben die gleiche Wertung. Ich finde Wertung immer so schwierig, weil manchmal sind Filme halt einfach auf anderen Ebenen gut und im Zusammenspiel ergibt es dann die gleiche Wertungszahl.
Dann lass mich dir ein Workaround anbieten, das mache ich gerne. Ich liebe, dass das Letterboxd noch dieses Herz hat, das nicht definiert ist.
Ja, stimmt.
Du kannst die gleiche Wertung geben, weil objektiv ähnlich gut, aber objektiv in Anführungsstrichen, weil es ist
subjektiv von Lisa.
Aber das Herz, ne? Also ich finde halt, dass The Marvels durch Kamala Khan ein größeres Herz hat, als Captain Marvel es je für mich hatte.
Oh, das ist richtig gut, Marco. Ich glaube, das mache ich. Ich vergesse das Herz manchmal.
Und das Interessante ist jetzt, wir sind nur einen halben Stern auseinander. Und du bist mit Abstand die Positivste noch von uns.
Ja, also, dann passt das doch alles.
Relativ einig sogar, finde ich.
Hey, krass, das ist wirklich lange nicht mehr passiert, glaube ich.
Das ist auch ein schönes Schlusswort. Vergesst das Herz nicht. Auch vielleicht ein Appell an die Marvel Studios. Vergesst das Herz nicht bei euren Filmen. Ansonsten zieht halt nur über den Appeal, Superheldinnen und Superhelden zu sehen, laufen die Leute nicht mehr ins Kino. Das wären jetzt meine Schlussworte. Und dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Wir haben echt doch überraschend lange über einen nicht ganz so spektakulär guten Film philosophiert, was mir sehr gut gefällt. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Wie hat denn euch The Marvels gefallen im Kino? Auf Spotify findet ihr dazu eine Umfrage. Außerdem würden wir uns natürlich immer freuen, wenn ihr diesen Podcast bewertet und positiv bewertet, uns folgt und so weiter und so fort. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke an euch, Lisa und Marco, an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Thank you. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas, Lisa Oppermann, Marco Risch. Regie Ron Harupa. Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.